Lieben, ich begrüße euch heute zum 45. Vortrag zur Apokalypse. Also wir haben schon eine Menge hinter uns und noch eine ganze Menge vor uns. Wir stecken also mittendrin im Schlamassel, will ich nicht sagen, sondern in den Herausforderungen, die uns die Möglichkeit geben, uns weiterzuentwickeln.
Nein.
Ja, so, habe ich das jetzt vorsichtig genug gesagt? Ach, jetzt will ich euch einfach einmal erfreuen zum Anfang mit unserem Wochenspruch. Der ist so was sehr Kraftvolles, finde ich, was sehr Schönes eigentlich. Es geht ja jetzt immer mehr darum, dass wir dieses innere Licht, das sich hoffentlich entzündet hat zur Weihnacht oder zu strahlen begonnen hat, dass sich das jetzt immer mehr und kraftvoll verbindet mit dem, was von draußen jetzt wieder an Sinneseindrücken verstärkt kommt. Also, das heißt, das Äußere mit dem Inneren durchdringen, um das geht's eigentlich immer irgendwo. Gut, also ich lese. Es will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquickend, werde Lust. Sie finde meines Denkens Kraft, gerüstet durch die Gotteskräfte, die kräftig mir im Innern leben. Also hoffentlich leben sie da stark.
Das muss
pflegen. Also das heißt, durchdringen dieser Werdelust, die in der Natur einfach da auch ist. Jetzt überall, wenn dann langsam alles beginnt hervorzusprießen, zu durchdringen mit dieser geistigen Kraft, die im Inneren ist. Ich lese es einfach noch einmal.
Ja.
Es will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquickend, Werdelust. Sie finde meines Denkens Kraft, gerüstet durch die Gotteskräfte, die kräftig mir im Innern leben. Also es geht vor allem auch darum, eben dass im Denken wirkliche göttlich-geistige Kräfte aufzuleuchten beginnen. Das Denken hat ja so verschiedene Seiten, wir uns heute, denke ich, auch ein bisschen damit beschäftigen müssen. Wir haben so dieses normale Verstandesdenken, wo wir uns selbst halt denkend tätig empfinden und wo wir sagen, ich denke, ich bin der Meinung, na, ich sehe das so, du siehst das falsch und wo der Intellekt also auch so ein bisschen ein Kampfwerkzeug ist in der sozialen Auseinandersetzung. Aber es gibt ja auch noch ein weiteres Denken, wo wir wirklich wahrnehmend in gewisser Weise in die geistige Welt eintreten. Das heißt, wo Inspirationen zumindest hereinkommen. Und wo man das Gefühl hat, ja, jetzt kommt da ein Schwall herein, aber ich überschaue ihn. Auch wenn ich wach genug bin, überschaue ich ihn, dann ist es nicht bloß ein traumhaftes Erlebnis irgendwie, sondern vollkommen klar und wach und mit mindestens der, ja, Nüchternheit einerseits, aber auch Freudigkeit auf der anderen Seite, aber Nüchternkeit eben auch, die selbst beim klarsten wissenschaftlichen Denken nicht in der Art vorhanden ist, sondern da noch größer sein kann sogar. Also dann nähern wir uns dem, was eigentlich moderne Geisteswissenschaft ist. Geistiges Erleben, das in Wahrheit von der Klarheit des Denkens ausgeht, auch verbunden mit der Nüchternheit des Denkens. Das heißt, nicht meine Emotionen werden gleich mitgerissen, sondern es entsteht einmal eine klare Gedankenform, die beginnt sich aber dann sehr wohl mit Gefühlen zu durchdringen, aber das sind jetzt objektive Gefühle. Es ist etwas objektiv-seelisches, was darin lebt sozusagen. Es ist nicht mein, ich mag's nicht, sondern es sind die Seelenkräfte, die im Grunde in der Welt wirken. Und da gibt es Kräfte der Sympathie und der Antipathie. Und das ist jetzt gar nicht moralisch zu werten, sondern Antipathie heißt zum Beispiel, ich ziehe mich in mich zurück. Das heißt, ich halte das andere von mir weg. Und das ist sehr wichtig und notwendig. Es gäbe keine beseelten Wesen auf Erden, wenn sie nicht bis zu einem gewissen Grad das andere äußere Seelische zurückhalten würden. Und wir brauchen es auch ganz stark als Menschen. Und wir bilden dadurch unser Ego. Und Ego ist nicht was grundsätzlich Schlechtes. Ich meine, Ego wird schlecht, wenn es einseitig nur für sich fordert und den Blick für alles andere verliert. Aber es muss diese Kraft auch haben. Und Aber diese höhere Kraft, die Ich-Kraft, die kommt mit dem Denken herein und das gibt dem Ganzen schon mal eine gewisse Grundstruktur und Form und eben diese Klarheit, diese Bewusstheit, diese Aufrechtheit und ich gehe jetzt nicht mit jeder Emotion mit, sondern ich kann sie voll erleben, aber ohne mitgerissen zu werden einfach. Ich bin nicht ihr ausgeliefert, genau. Sondern ich kann sie also betrachten, beobachten.
Kannst zügeln aber auch.
Ja, man kann sie zügeln auch, genau. Richtig. Und das Interessante ist, je mehr man sie eigentlich unter Kontrolle hat, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, umso stärker werden sie nämlich. Das ist das Interessante, also sie werden intensiver. Und von daher geht der Weg in Wahrheit in die geistige Wahrnehmung hinein. Weil, ich habe euch schon öfter gesagt, wenn man ins alte Hellsehen zurückschaut, dann ist es, ja, hat es eine gewisse Verwandtschaft mit den Traumbildern. Das heißt, es ist etwas, was ich in sinnesähnlichen Bildern erlebe. Zwar verändert gegenüber der Außenwelt, so dass man vielleicht erkennt, ja, das passiert jetzt nicht draußen in der Sinneswelt, aber es sind doch die Sinnesqualitäten drinnen, es sind die Formen da, es ist ein, weiß ich nicht, ein Engel erscheint wie das Wesen mit Flügel, aber in menschlicher Gestalt. Nun, definitiv ist er Engel, aber kein Wesen mit Flügeln und menschlicher Gestalt in Wirklichkeit. Aber es ist ein sinngemäßes Bild, ein ganz richtiges Bild. Aber es ist eine Übersetzung ins Sinnliche. Und im alten Hellsehen, das also mehr instinktiv war, nicht mit der vollen Wachheit des Ich-Bewusstseins, war das ganz selbstverständlich, dass es so als, ja, man kann sagen, Vision erlebt wurde. Und Vision heißt immer, sie hat etwas Sinnesartiges, also namentlich mit dem Sehsinn Verwandtes. Und beim modernen Hellsehen, wenn man es so nennen will, ist dieses sinnliche Element komplett abgestreift. Und es bleibt eigentlich dieses seelische Erlebnis. Also, aber es ist eben verwandt zwar mit dem, was wir als Gefühl, als Emotion erleben, aber es ist mit viel größerer Distanz betrachtet. Man steht also mit dem Ich drüber und das erzeugt eine wesentlich größere Klarheit. Weil zum Beispiel im Traum oder wenn die Emotion mit mir durchgeht, da ist das Ich verschmolzen mit dem Ganzen und das reißt dann mit und man ist in dem Strom drinnen und kann es eigentlich nicht betrachten. Und die Kunst besteht eigentlich nur, das ist halt mit großen Anführungszeichen, darin, dass sich das Ich darüber stellen kann, über das Ganze. Und dann beobachten kann, sowohl was tut sich da in mir, aber auch eben dann beobachten kann, was tut sich seelisch in meiner Umgebung. Weil Seelisches wirkt überall. Überall. Und in Tieren sowieso natürlich, da ist es klar, in anderen Menschen ist es auch klar, aber es wirkt auch, zwar nicht in sozusagen verkörperter Form, aber es umspielt die Pflanzenwelt zum Beispiel. Keine Blüte würde gebildet werden, wenn sie nicht von Seelischem umspielt wäre. Also die Blüte, das ist so im Grunde, da küsst das Seelische die Pflanze und dann entsteht die Blüte. Und das ist das äußere Bild dafür. Daher sind Blumen mit ihren verschiedenartigen Blütenformen wirklich Bilder der Seelenwelt, Bilder des Seelischen. Das sind sozusagen stofflich gewordene Bilder des Seelischen. Und da sieht man also, wie die Blüte eigentlich entsteht aus dem Zusammenspiel dieser Lebenskräfte, die in der Pflanze wirksam sind, die sie halt treiben. Trieb ist in Wahrheit nichts Seelisches, sondern was Ätherisches, was in den Lebenskräften wurzelt. Man sagt ja Fortpflanzungstrieb, dann denkt man immer halt an sexuelle Begierde und so weiter. Aber eigentlich, das Ursprüngliche ist, es ist ein reiner Lebensprozess, der auch ganz unbewusst am Anfang vollzogen wurde, also dieser Befruchtungsakt. Rudolf Steiner schildert das sehr oft, da muss man halt weit zurückgehen, weit, weit zurück, also in das Eiszeitalter zurück. Da haben die Menschen eigentlich diesen Zeugungsakt im Schlaf vollzogen und darum heißt es ja heute noch bei uns Beischlaf. Und das war aber wörtlich zu nehmen. Das heißt, man war nicht bewusst dabei. Und es ist eigentlich erst halt hängt ein bisschen mit der luziferischen Versuchung zusammen, dass da die Begierde dazukommt und mit den ganzen Verwicklungen, die dann daraus resultieren. Aber eigentlich war es zunächst einmal ein rein biologischer Lebensvorgang sozusagen. Und mit diesen biologischen Lebensvorgängen sind die Ätherkräfte verbunden, so nennt es Steiner. Also das, was das Leben eigentlich ausmacht und was es unterscheidet vom bloß Mineralischen. Und diese Ätherkräfte, die sind das, was das Leben formt draußen. Also die Pflanzen natürlich primär, einmal und vor allem dort, wo die grünen Blätter und das alles kommt, wo dieses unendliche Wachstum im Grunde einmal da ist und dem aber dann ein seelisches gleichsam von außen entgegenkommt und dieses Wachstum ja, bremst in gewisser Weise, zu einem Abschluss bringt in einer gewissen Weise und in diesem Prozess, eigentlich ein in Wahrheit schmerzvoller Prozess. Das ist jetzt gar nicht der Jubelprozess, sondern es ist ein schmerzvoller Prozess dort, wo Leben eigentlich begrenzt wird, jetzt durch dieses astralische, seelisch-astralische, oder Steiner nennt es auch das Astralische, weil es mit den Sternenkräften zusammenhängt und diese Rhythmen drinnen wirken. Und das bremst es. Aber es ist auch wie ein Erwachen dadurch. Weil, ja, wo das bloße Leben, wo bloß das Leben strömt, ist eigentlich kein Bewusstsein da, oder zumindest nur ein sehr dumpfes. Ich meine, in Wahrheit ist überall Bewusstsein vorhanden, selbst in der Mineralwelt ist Bewusstsein vorhanden. Aber das ist so dumpf, dass das praktisch nicht vorhanden ist. Ich meine, es ist vorhanden, die Naturwissenschaft kennt das, sie weiß noch nicht, dass es ein Bewusstseinszustand ist. Aber sie weiß, dass das Mineralische, das Physische, gerade wenn man auf die Quantenebene hinuntergeht, dass dem Grund das den ganzen Kosmos mitspürt und damit verbunden ist. Über im Grunde beliebige Entfernungen und zwar in Zeitlosigkeit. Also nicht ein Signal kommt von dort dorthin, sondern es bildet in gewisser Weise die physische Welt eine Einheit. Im ganzen riesigen großen Kosmos draußen. Und darum kann man auch nicht jetzt vorher berechnen, als wenn ich so einen kleinen Bereich anschaue, durchs Mikroskop schaue und so wie alles ableiten aus dem. Nein, in je kleiner ich hineinkommt, desto mehr spielt die Weite mit. Und daher ist es aus dem Kleinen immer vorher berechenbar. Da müsste ich den ganzen Kosmos in Wahrheit überschauen, dann würde ich sehen, was da alles mitwirkt. Aber eben als Einheit gesehen, es ist keine in dem Sinn kausale Wirkung von außen, sondern es ist eine Verbindung, die über Raum und Zeit im Grunde hinausgeht. Wir tun uns halt so schwer, weil wir halt so in der sinnlichen Welt drinnen stecken und die hat dieses räumliche und zeitliche Erleben drinnen, aber ist für uns auch notwendig, dadurch können wir uns trennen von der Welt, die uns gegenüberstellen. Sonst könnten wir das nicht und genauso ist der Zeitlauf wichtig, dass wir uns entwickeln können, dass wir eigentlich das entwickeln können, was in uns potenziell schon veranlagt ist, aber wir müssen es ausschöpfen und die Zeit gibt uns den Zeitraum sozusagen, um das zu entfalten, aus eigener Kraft zu entfalten und wie viel Wirklichkeit wird davon, liegt halt an uns. Das liegt drinnen. Wir haben im Grunde, ich habe das letzte Mal gegen Ende, glaube ich, ganz deutlich gesagt, wir haben ein unendliches Potenzial. Also auch habe ich das gesagt, im Bewusstsein, die Widersacher, die uns entgegenstehen und die uns immer in die Suppe spucken, die haben, egal wie groß ihr Potenzial ist, es ist immer endlich. Und gegenüber dem Unendlichen ist das Endliche nix. Null. Im Grunde. Nur solange wir auf dem Weg sind halt und unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben, wird es halt manchmal schwierig ein bisschen, sagen wir mal so. Also wir müssen uns trotzdem herumquälen damit. Aber ich möchte heute einfach ein bisschen konkreter noch erzählen, wie wir ja auf sehr fruchtbare Weise mit all diesen Fähigkeiten umgehen können, die wir eigentlich haben, potenziell zumindest haben, aber die wir teilweise noch gar nicht nützen. Und das hängt aber auch zusammen mit den drei Dingen, die sich in naher Zukunft entwickeln werden, von denen ich in den letzten Vorträgen schon gesprochen habe, in den letzten beiden vor allem. Also da sagte ich, im Westen wird sich die Fähigkeit entwickeln, dass der Mensch sich mit der Maschine verbindet. Brr. Ja, das ist halt eh überall in den Medien, dass das kommt irgendwo. Ich habe aber auch gesagt, dass es noch ganz andere Wege geben wird, wie das passieren wird. Und ich habe auch gesagt, das ist eine Notwendigkeit drinnen, dass die Menschheit diesen Prozess durchmacht. Vor allem deswegen, weil der Mensch der Schöpfer der Technik ist. Die Technik gibt es nur durch uns. Die Technik ist unsere Schöpfung, genauso wie die Kunst unsere Schöpfung ist. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, Verantwortung für unser Werk zu übernehmen. Und das geht eigentlich nur, wenn wir eine Verbindung damit eingehen. Und dann kann sogar aus der Technik einmal mehr werden in der Zukunft. Ich habe euch erzählt, es wird so weit gehen, dass diese Technik auch lebendig wird. Und zwar Leben, das jetzt wirklich ja aus dem Nichts geschaffen ist, aber aus dem Nichtlebendigen geschaffen ist. Weil man hat ja heute schon, man verändert das Leben sehr stark, baut heute schon Modellorganismen, die gibt's in der Natur in der Form überhaupt nicht, aber da geht man von einer tatsächlich vorhandenen Zelle aus und baut alles Mögliche aus im Grunde, also sehr vereinfacht gesagt. Also man reduziert es auf ein Minimum und hat dann was die Natur so nie hervorgebracht hat, aber trotzdem ist es immer noch die Naturgrundlage. Aber das Neue, was kommen wird, ist, dass der Mensch sozusagen aus dem Nichts heraus, aus dem Toten heraus wirklich etwas schafft, was lebendig wird. Das ist etwas auch ganz Neues, weil in der Natur draußen ist niemals das Leben aus dem Toten entstanden, sondern immer umgekehrt. Nur man muss halt fragen, wie man das Lebendige verstehen will. Wenn man sagt, Leben, naja, gut, das ist, braucht also Zellen, ist auf Zellenbasis aufgebaut, von den ersten Einzellern bis halt zu den Vielzellern hinauf, über die ersten Würmer, dann über die Fische oder was halt hinauf, bis irgendwann bei uns landet. Ja, das ist aber wirklich nur ein Teil des Lebens. Das ist im Grunde schon ein Prozess, nämlich des Absterbens des Lebens, in Wahrheit. Viel lebendiger war vorher ja die ganze Erde selbst. Die Erde war ein lebendiger Organismus. Das ganze Sonnensystem ist oder war ein lebendiger Organismus. Bis zu einem gewissen Grad ist es das noch immer. Und dieses Sonnensystem ist ein Organ in dem großen System unserer Milchstraße, wenn man so will. Und so weiter. Also es sind immer eigentlich Organbildungen, wenn man so will. Und das ist diese, ja, wenn man sagen will, kosmische Lebenskraft, die Ätherkraft, wie es halt Steiner nennt, um einen Namen dafür zu haben, aber er hat immer deutlich gesagt, das ist nicht der alte Ätherbegriff, den die Physiker gehabt haben, und es ist auch nicht der Äther, auf den man einschläft, wenn man daran riecht. Es ist einfach, der Name Äther kommt ja aus dem griechischen Aether. Das ist ja eigentlich der blaue Himmel, das Himmelszelt, also der ganze Kosmos eigentlich in Wahrheit. Und nur wenn bei Tag der blaue Himmel leuchtet, dann leuchtet dieses Ätherische durch sozusagen ganz deutlich. Weil von der Sonne natürlich auch sehr viele belebende Kräfte kommen. Die Sonne ist sozusagen, wenn man so will, das Zentralorgan unseres ganzen Sonnensystems, und das ist sehr viel größer, wie man heute auch naturwissenschaftlich weiß, als man ursprünglich gedacht hat. Also es geht weit über die Bahn der äußeren Planeten hinaus, und es ist eine riesige Sonnensphäre eigentlich da. Die ist etliche Male größer als das, wo sich die äußersten Planeten bewegen. Und das ist eingeschlossen, also durch eine sogenannte Heliosphäre, und die hat eine Art Außenhaut, Und dort trifft sie dann auf den äußeren Kosmos außerhalb unseres Planetensystems. Und dieses ganze große Lebewesen unseres Sonnensystems, das pulsiert auch. Natürlich mit einem anderen Rhythmus als unser Herzschlag, aber das macht Rhythmen durch. Und nimmt etwas auf aus dem Außenraum, gibt auch etwas ab an den Außenraum. Also das wird für die Naturwissenschaften der nächsten Zukunft sehr wichtig sein, das zu erkennen, dass dort im Großen im Prinzip genau dieselben Prozesse stattfinden wie im Kleinen. Das, was im Kleinen in der Zelle von mir aus stattfindet, findet da im Großen statt. Also das heißt, so ein Sonnensystem ist sowas wie eine Art Riesenzelle, wenn man so will. Und natürlich sind manche Detailmechanismen, wie es halt die Biologen dann nennen, anders. Eine DNA unseres Sonnensystems wird man nicht finden.
Wer weiß.
Ja, man weiß nicht, genau. Ja, es gibt natürlich Vergleichbares, das ist schon klar, weil der Bau des Ganzen ist eben alles nicht zufällig. Ich meine, heute denkt man, das ist alles mehr oder minder ein Zufallsprozess und es hätte auch ganz anders passieren können. Ja, wenn ich die Gesetzmäßigkeit nicht erkenne, dann sage ich halt Zufall dazu, weil ich keine Ahnung habe, wie das passiert und warum das passiert. Das sind halt Dinge, die es erst zu erforschen gilt, aber das wird wichtig sein und auch zu sehen den Zusammenhang, wie das Leben unseres ganzen Sonnensystems, um einmal bei dem zu bleiben, zusammenhängt mit dem Leben unserer Erde auch. Und dass das letztlich das Leben unserer Erde ein Abbild ist, ein verkleinertes sozusagen dieses Lebens des ganzen Sonnensystems. Und das drückt sich aus, nämlich die ganzen Rhythmen, die drinnen sind. Das ist das, was man früher die Sphärenharmonie genannt hat. Das ist kosmische Musik. Das ist ein Zusammenklingen von Kräften, die Strukturen bilden dann letztlich. Man kann ja den schönen Versuch machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit den klattnischen Klangfiguren. Also da hat man nimmt man Metallplatte, streut ein bisschen, weiß ich nicht, Bärlappsamen oder irgendwas leicht Bewegliches drauf, ganz dicht, und dann streicht man es mit einem Bogen an. Oder man kann es auch mit einem Lautsprecher irgendwo machen, aber mit einem Bogen ist es natürlich natürlicher der Weg. Dann fängt diese Platte zu schwingen und zu klingen an, erzeugt auch Töne und dann entstehen Muster. Dann entstehen Muster da drauf. Also das ist so ein Modellbeispiel dafür, wie Klang Struktur erzeugt. Und das passiert im Großen auch. Und das hängt eben auch mit diesen Ätherkräften zusammen. Rudolf Steiner spricht in dem Zusammenhang vom Klangäther, der diese ordnende Kraft hat. Und die ist sehr mathematisch, die Ordnung, die da drinnen ist. Daher nennt er ihn sogar auch Zahlenäther oder mathematischen Äther. Ja, wenn mich jetzt wer fragt, was sind denn die Naturgesetze? Wir sind ja jetzt in der Naturwissenschaft so weit, dass die meisten eigentlich sagen, okay, es gibt nur die materielle Basis und auf die muss alles reduziert werden. Nur diese materielle Basis, abgesehen davon, dass kein Mensch weiß, was Materie wirklich ist. Ja, man kennt Elektronen und Protonen und sonstiges und man kann in immer kleinere gehen. Aber was es eigentlich ist, weiß kein Mensch, ist auch ausgeklammert aus der Physik. Materie ist kein Thema. Es ist ein Wort, das man verwendet öfter. Aber im Prinzip kann man nur die Gesetzmäßigkeiten angeben, wie bestimmte Sachen zusammenwirken. Ja, was sind denn diese Gesetzmäßigkeiten? Das ist das, was das Ganze ordnet. Das ganze Geschehen ordnet. Das sind im Wesentlichen nämlich die Klangätherkräfte. Also wenn wer fragt, was ist ein Naturgesetz, dann ist es ja natürlich, es ist ein menschlicher Gedanke zunächst einmal. Aber dieser Gedanke entsteht daraus, dass wir diese Zusammenhänge, die im Klangäther tatsächlich vorhanden sind, zumindest teilweise erkennen. Wieso das geht, werden wir noch zu erforschen haben. Das wird sehr wichtig sein für unser Thema. Dass da nämlich ein großer Zusammenhang da ist. Aber überall, wo nicht bloßes Chaos herrscht, sondern wo sich etwas geordnet abspielt in der sinnlich-physischen Welt, steckt primär einmal der Klangäther dahinter.
der ordnet. Und zwar tatsächlich nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn die dann irgendwie durchbrochen werden ein bisschen, was nämlich für eine höhere Entwicklung notwendig ist, dann kommt eine noch höhere Ätherkraft, der Lebensäther. Der ist noch mehr eigentlich. Und er wirkt aber scheinbar so, indem er diese wunderbare Harmonie, die im Klangäther ist, durcheinander bringt, in gewisser Weise aber doch nicht ganz. Sondern es eigentlich zu einer höheren Ordnung umwandelt. Die Physik kennt das auch, sie weiß nur den Hintergrund nicht. Sie spricht davon, dass es in den Naturgesetzmäßigkeiten dann sogenannte Symmetriebrüche gibt. Irgendwas, was zuerst so harmonisch-symmetrisch ist, muss einen Symmetriebruch durchmachen und dann entsteht eine komplexere Gesetzmäßigkeit daraus. Also sonst hätte man nur sehr einfache Sachen. Und da spielt eben der Lebensäther bereits eine große Rolle. Rudolf Steiner nennt ihn auch Wortäther, um ihn zu vergleichen. Naja, Klangäther, das ist wie die Musik. Und der Lebensäther ist so wie das gesprochene Wort, das artikulierte Wort. Da kommt tatsächlich auch ein bisschen was Raues hinein, durch die formenden Konsonanten zum Beispiel. Aber das sind jetzt nicht mehr diese harmonischen Klangformen, sondern das sind asymmetrische Formen, das sind ganz individuelle Formen. Die haben auch ihre Charakteristik natürlich, aber die lassen sich auch nicht mehr so einfach berechnen. Die lassen sich gestalten, aber da muss ich willentlich mitwirken. Ist auch kein Wunder, weil der Lebensäther, das ist die sozusagen höchste Form des Ätherischen und die überschneidet sich im Grunde schon mit den Seelenkräften, mit den astralischen Kräften. Und die bringen aber immer zunächst ja eine gewisse Unordnung hinein in das Ätherische.
Zunächst.
Also es ist der Anstoß einfach von einer bloß harmonischen Klangordnung abzugehen, die eigentlich immer dasselbe wiederholt in immer feineren Formen, da jetzt einen Stoß hineinzugeben und auf einmal entsteht eine höhere Ordnung nach dem Durchgang durchs Chaos, wo jetzt nicht mehr nur Symmetrisches gestaltet ist, sondern auch Asymmetrisches. Und trotzdem merkt man noch, aha, dahinter sind aber die Symmetrien, aber die sind jetzt verzerrt worden. Aber gerade dadurch ist es was Besonderes. Wo, weiß ich nicht, wenn's zwei Kreise, die sich durchdringen irgendwo, jetzt wird auf einmal der eine sehr groß und der andere klein. Dann geht schon Symmetrie verloren. Und solche Dinge halt einfach. Das ist jetzt nur ein Versuch eines anschaulichen Beispiels. Und so passiert es zum Beispiel eben auch bei den Pflanzen. Wenn die Blüte sich bildet, dann wird dieses, weil eigentlich die Blattbildung, das ist Blatt, ja, es wird unten ist es noch ganz einfach, dann wird's immer komplexer, aber es ist trotzdem im Grunde noch im Wesentlichen eine einfache Klangform. Dann wird's gegenüber zur Blüte hinzu, geht's in die Kelchblätter über, die sind wieder ganz einfach im Grunde. Und dann kommt das Neue mit der Blüte. Und da ist jetzt sozusagen der Kampf da, ja, ich sage jetzt bewusst einmal Kampf auf der einen Seite, vorher habe ich gesagt, die Seelenwelt küsst die Pflanze, jetzt sage ich, sie kämpft mit der Pflanze oder die Pflanze kämpft mit der Seelenwelt, nur in der Liebe ist ja so, es ist immer ein bisschen Bewegung, also. Sonst ist ja fad. Aber dort passiert dann was. Und da entsteht ganz was Neues. Ich meine, diese Farbenpracht, die dann hineinkommt bei den Blüten, das ist schon Ausdruck der Seelenwelt. Jede Farbe ist Ausdruck einer seelischen Erregung in Wahrheit. Und die manifestiert sich halt da bis ins Physische. Und bei uns ist es halt dann mit dem Sehsinn, dass wir diese Farbe wahrnehmen. Das heißt, da erleben wir seelisch etwas, was draußen in der Realität zum Beispiel bei der Blüte passiert. Aber auch selbst wenn jetzt irgendein Kristall oder was eine Färbung bekommt, dadurch, dass irgendeine Spuren eines Metalls dabei sind, diese Spuren des Metalls da drinnen stören die ideale harmonische Kristallgestalt. Und dadurch wird es erst zum Edelstein. Mhm. Das ist... Ja. Ich meine, es ist ja auch so, ein ganz ideal gebauter Kristall ist unheimlich spröde. Also wenn er wirklich absolut ideal wäre, ganz rein, ganz regelmäßig innerlich, dann wird er beim leisesten Lufthauch zerbröseln. Weil er keine Möglichkeit hat, auch der kleinsten Kraft auszuweichen. Die einzige Möglichkeit ist zerbrechen. Das ist die einzige Bewegungsmöglichkeit, die er hat, weil er keine innere Beweglichkeit hat. Wenn das ganz durchgehend die Struktur da ist, das heißt, der wirkliche, schöne und gute Kristall ist der, der immer wieder kleine Unregelmäßigkeiten drinnen hat. Kleine Unregelmäßigkeiten drinnen hat. Da wirkt schon das Astralische hinein. Das ist genau dasselbe. Der Lebensäther baut eigentlich zunächst den Idealkristall, oder vor allem der Klangäther, da sind auch die Zahlenharmonien drin, der Klangäther eigentlich baut diese Harmonie. Der Lebensäther verfestigt es zunächst. Der Lebensäther ist nämlich der wirklich bis ins feste Element hineingehen kann. Der Klangäther braucht immer das flüssig Bewegliche zumindest. Also das heißt, Klangäther wirkt idealerweise dort, wo Flüssigkeit ist, fließend. Daher wirkt er in den Pflanzen, auch in den Pflanzensäften natürlich, nicht in dem, was uns fest erscheint. Unsere Pflanze besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Ich habe das oft erzählt, eine Karotte, weil da glaubt man es ja nicht, die so hart ist, wenn man reinbeißt, besteht zu 99% aus Wasser. Das heißt, in der Karotte ist mehr Wasser drin als im Meerwasser, weil dort sind 2-3% Salze drinnen. Also das heißt, die ist flüssiger als das Meer eigentlich und trotzdem ist sie so kompakt. Das Wenige genügt, um diese feste Form zu erzeugen. Aber das Leben, zunächst einmal die Klangäterkräfte, die strömen mit dem flüssigen Element, mit dem wässrigen Element. Und der Lebensäther fängt schon an, es zu verfestigen und das astralisch-seelische baut die kleinen Unregelmäßigkeiten ein. Da sind die Unregelmäßigkeiten drinnen. Aber die sind eben nicht zufällig, sondern die sind Ausdruck einer kosmischen Seelenerregung, wenn man so will. Wenn man das lesen könnte, dann würde man erleben, welche seelische Kraft hat diesen Kristall gebaut? Dann würde ich das erkennen. Ja, wenn man entsprechend geistig entwickelt ist, kann man sowas bis zu einem gewissen Grad erkennen. Und von daher kommen dann gewisse Zuordnungen von Kristallen, von bestimmten Edelsteinen zu bestimmten seelischen Eigenschaften zum Beispiel auch. Also, da muss man sich aber sehr beschäftigen damit, weil dann setzt man sich mit dem Seelischen in Verbindung, das diesen Kristall in der Form gebaut hat. In der Art gebaut hat. Das heißt, man begegnet eigentlich, um es noch genauer zu sagen, einem seelisch-geistigen Wesen, das dahinter steckt. Weil das Seelische schwebt da nicht so draußen in der Welt herum, sondern es ist wesenhaft. Das heißt, man kann verschiedene geistig-seelische Wesen unterscheiden, die aber halt nicht körperlich in Erscheinung treten. Das sind viel mehr, als was körperlich herumrennen an Wesen auf Erden. Und das sind schon genug. Aber das sind viel mehr. Ich meine, Engelwesenheiten gehen zwar hinunter bis ins flüssige Element, aber so, dass sie ja verteilt sind über die ganze Erde. Und zwar eine einzelne Engelwesenheit ist verteilt, so dass sie, weiß ich nicht, ein bisschen was im Neusiedlersee hat mit ihm zu tun, irgendwas im Hochgebirge in den Alpen und dann irgendwas in irgendeinem Fluss im Kongo irgendwo. Mhm. Zum Beispiel. Ist jetzt eine Hausnummer. irgendwo, aber oft ganz unterschiedliche Sachen. Also nämlich in der Regel so, dass damit ein, das ja, naja, Gesamtbild, aber ein spezielles Gesamtbild der Wassersphäre der Erde mitnehmen. Das heißt, der hat zwar jetzt sein Hauptwirkungsort vielleicht am Neusiedlersee, aber er nimmt mit, was im Kongo ist, er nimmt mit, was sonst wo ist. Ja, also wir haben immer so die Vorstellung, Wesen, das muss so eingekastelt sein in einen Körper, wie wir haben. Das, für uns ist das notwendig jetzt zunächst einmal, aber das ist nicht das Normale. Daher seht ihr, es ist sehr schwer, Engelwesenheit sich in Wahrheit vorzustellen als Menschengestalt mit Flügeln. Trotzdem hat das eine Bedeutung, dieses Bild, und ist da wichtig, wenn ich betrachte die Beziehung der Engelwesenheiten zum Menschen. Dann könnte man sagen, verwandelt der Engel in seiner Seelengestalt, in seiner Geistgestalt sich tatsächlich in so ein Wesen. Das heißt, er stellt sich letztlich auf uns ein. Das heißt nichts anderes. Das heißt, seelisch versucht er jetzt, das Menschenwesen, ja, nachzubilden in sich. Aber so, dass zum Beispiel die Füße in der Regel weniger Rolle spielen, darum ist er gern mit den langen Kleidern, vielleicht sieht man gar keine Füße unter Umständen, es verfließt irgendwo, weil wirklich auf Erden spazieren gehen tut er nicht, das kann er nicht, nicht wirklich. Und die Hände, ja, sind irgendwie da, weil sie auch stark Ausdruck des Seelischen sind. Weil die Hände und Arme haben zwei wesentliche Tätigkeiten. Das eine ist etwas ergreifen in der Welt, Werkzeuge bauen, umgehen mit der äußeren Welt. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere ist, die Bewegung der Arme, der Hände ist Ausdruck meines seelischen Erlebens. Nicht wahr? Und da ist es für uns Menschen zum Beispiel schon ganz wichtig, und das hängt mit dieser Fähigkeit, die jetzt bei uns in der Mitte entwickelt werden soll, zusammen, von der ich schon das letzte Mal andeutend gesprochen habe und das vorletzte Mal auch, nämlich, dass wir seelische Kräfte entwickeln werden, die heilend wirken oder zumindest krankheitsvorbeugend wirken. Und zwar von Mensch zu Mensch. Nicht nur für einen selber, sondern auch als etwas, was man weitergeben kann. Nur, dann wird sehr viel davon abhängen, ja, wie viel und welches Seelische liegt denn zum Beispiel schon in meinen Bewegungen der Hände drinnen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das kann sehr durchs Ego gefangen sein, das jetzt nur an sich denkt, na, dann wird keine Heilkraft rauskommen. Also das heißt, da gehört auch der Mut dazu und die Kraft auch dazu, das tiefste Seelische nämlich, einmal da durch die Bewegung der Arme, der Hände, der Finger durchfließen zu lassen. Und mit diesen Seelenkräften fließen dann auch tatsächlich Ätherkräfte mit. Und die sind ganz real wirksam dann beim anderen Menschen. Man teilt es. Ich habe die letzten Male oder schon öfter deutlich erzählt, eine soziale Gemeinschaft überhaupt, eine Lebensgemeinschaft insbesondere, also von zwei Partnern oder so, beruht vor allem darauf, dass sie im Ätherischen miteinander verbunden sind, durch die Ätherkräfte. Sie teilen Lebenskräfte miteinander. Und hat auf der anderen Seite auch natürlich die Problematik oder das Schwere, wenn einer der Partner stirbt oder auch wenn aus einer größeren Gemeinschaft jemand stirbt, dann bedeutet das einen unwiederbringlichen Verlust dieser Lebenskräftegemeinschaft oder eine Einbuße darin. Das ist weg. Also wenn es zwei Menschen sind, die miteinander eng verbunden sind, ist sozusagen die Hälfte der Ätherkräfte futsch. Und eigentlich haben beide aus dem gleichen Pool geschöpft. Und das ist jetzt weg. Und dessen muss man sich sehr bewusst sein. Also das ist zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt, Da kann ich noch so sehr jetzt ein spiritueller Mensch sein, sagen, ich halte ja meine Verbindung im Geistigen zu dir. Das nützt mir aber für die Ätherkräfte da unten gar nichts. Aber überhaupt nichts. Null. Weil diese Ätherkräfte zerstreuen sich nach dem Tod. Innerhalb von 3 Tagen sind die Geschenk an den Kosmos und gehen in den Kosmos über. Das heißt, auch in die Erdenwelt natürlich. Und darin wirken sie, und das ist ihre Aufgabe auch. Und das heißt, wir haben auch unter anderem als Menschen die Aufgabe, diese Ätherkräfte, die wir entwickeln und an denen wir arbeiten im Grunde, unbewusst arbeitet jeder daran. Es macht nichts, wenn wir es nicht wissen, aber wir arbeiten kräftig. Manchmal ist es besser, wenn wir wissen nicht, dann können wir nicht reinpfuschen. Aber es ist allerdings langsam an der Zeit, sich dessen auch bewusster zu werden. Das wäre noch kommen. Aber jedenfalls haben wir auch die Aufgabe, diese Ätherkräfte, die ihre besondere Qualität eben jetzt dadurch bekommen, dass hier ein menschliches Ich daran arbeitet. Weil das kommt aus der Natur-Ätherwelt nicht heraus. Da arbeitet jetzt primär einmal kein menschliches Ich, sondern nur, was wir übergeben der Natur an Kräften. Und das ist ganz wichtig. Das ist also, das ist, wie soll ich sagen, fast die wichtigste Art der Naturpflege oder der Naturbelebung, der Naturverwandlung, der Weiterentwicklung bis zu einem gewissen Grad der Natur. Das sind die Kräfte, die der Mensch gibt. Weil damit der Mensch auf Erden überhaupt einmal entstehen konnte, musste die Natur sehr viel an Lebenskräften einbüßen, in Wahrheit. Ich habe das am Anfang leise angedeutet mit den ersten Lebewesen, die auf Erden erschienen sind, seien es Einzeller oder Sonstiges. Das ist bereits ein Sterbensprozess. Die Erde selbst war das Allerlebendigste. Ja, vielleicht noch größer das Sonnensystem als Ganzes, wenn man mal die Grenze nimmt. Aber in dem Moment, wo sich etwas davon herauslöst und jetzt Eigenleben im Kleinen werden will, dann ist es ein Prozess der Zerstörung, des Herausreißens eigentlich. So paradox das klingt.
Das heißt, Weiterentwicklung geht nur über den Weg des Loslösens.
Es geht nur über den Weg des Loslösens. Sonst wäre es halt stehen geblieben, aha, ja, eine lebendige Erde, wunderbar. Aber die Erde ist Gesamtlebewesen sozusagen. Aber die hätte nicht die Entfaltungsmöglichkeiten, die entstehen dadurch, dass jetzt ein Zerteilungsprozess stattfindet. Und Zerteilungsprozess ist ein Sterbeprozess im Grunde. Aber eben kein vollständiger. Es stirbt nicht vollständig, sondern es stirbt jetzt in Einzellebewesen hinein.
Und Transformation.
Und Transformation, natürlich. Natürlich. Und auch Einseitigkeiten, die dann entstehen. Weil das Gesamtleben der Erde, das hat alle Möglichkeiten. Darum ist es ja so lebendig, weil das alles drinnen hat. Jetzt werden in dem einen Wesen werden die Kräfte gesammelt, in dem anderen andere. Und das macht dann den Reichtum der Natur irgendwo aus. Aber man muss sehen, es ist eigentlich aus der Perspektive gesehen ein Sterbensprozess. Also wodurch ist das Leben auf Erden entstanden? Durch den Tod. Es ist jetzt paradox irgendwie, aber es ist manchmal ganz gut, sich so paradoxe Sätze zu formen, wenn man weiß, was sie bedeuten. Ja, also das heißt, aber wenn eine Gemeinschaft, die ätherisch miteinander verbunden ist, egal ob es jetzt 2 Menschen sind oder eine Menschengruppe, wenn jemand stirbt darin, ist es ein Einbruch an Lebenskräften, und dann muss der zurückbleibt oder die zurückbleiben, einfach sehr energisch daran arbeiten, diese Kräfte auszugleichen in irgendeiner Form. Ich meine, das ist der Sinn einer, wie soll ich sagen, wirklichen, richtigen Trauerarbeit. Da geht es nicht darum, nur zu heulen, sondern es geht darum zu wissen, ich muss Ätherkräfte, die mir verloren gegangen sind, aufbauen. Und das heißt, das ist aber ein wertvoller Lernprozess im Grunde, den der Mensch durchmacht, weil er jetzt lernen muss, die Kräfte, die ihm vorher der Partner geschenkt hat, selber zu erzeugen. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Es wird anders natürlich wieder ein bisschen, es wird nicht eine genaue Kopie davon, aber es wird eine Bereicherung. Und während des Zusammenlebens fängt es schon an, dass man beginnt, ja auszutauschen, diese Kräfte. Und der eine lernt vom anderen. Und sozusagen dann muss man beweisen, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich das allein auch bis zu einem gewissen Grad hinbringe. Also das sind ganz wichtige Dinge. Und damit lernen wir aber zugleich auch, heilsam zu wirken wieder für unsere Umgebung. Weil je mehr wir bewusst solche Kräfte, also wenn wir es bewusst machen, ist es am allerbesten, aber selbst wenn es unbewusst passiert, ist es auch gut. Wir sind aktiv darin, neue Lebenskräfte aufzubauen. Und das hat immer nicht nur eine Wirkung für uns, sondern immer auch eine Wirkung für unsere Mitwelt. Allerdings eben, wie weit wir es schenken können, den anderen hängt er damit zusammen, was sie seelisch abspielt. Weil das Seelische kann jetzt, wenn es sehr stark im Egoismus verhaftet ist, das blockieren und sagen, na, das gehört mir, ich gebe es nicht her. Ich will es bei mir behalten, weil sonst verliere ich es ja, was ein falscher Gedanke ist, weil im Grunde, wenn ich es hinausströmen lasse, wird es immer stärker in mir. Das ist ein Grundprinzip des Schöpferischen überhaupt, die Schöpferkraft wächst, je mehr sie sich verströmt.
Wie die Isabella Allende sagt, man hat nur das, was man gibt.
Ja, und sogar man wird reicher noch, es wird mehr. Also je mehr ich verschenke, desto reicher wird es. Einfach, es ist wie eine Quelle, die muss sprudeln, sonst ist sie keine Quelle. Und sie gibt sich ja in dem Moment, wo ich sage, sie will sich zurückhalten in sich, dann ist es aus, dann ist es keine Quelle mehr. Und im Geistigen ist es, und geistig meine ich jetzt alle Stufen, vom Ätherischen über Seelische und das höhere Geistige dann. Aber das lebt immer davon, sich zu verschenken. Das ist wahre Kraft der Liebe. Darum, ich habe es auch schon öfter erwähnt in den Vorträgen, der eigentliche Liebeleib des Menschen ist der Ätherleib, die Ätherkräfte, die Lebenskräfte. Es ist nicht bloß das Gefühl, die Emotion, das Seelische soll natürlich mitspielen auch. Und da ist jetzt immer noch die Frage, ist es mehr egoistisches Empfinden oder ist es wirklich ein sich hingeben wollen dabei? Ein sich verschenken wollen im Seelischen. Es kann beides notwendig sein, wird beides notwendig sein. Aber die eigentliche Liebeskraft heißt Lebenskraft schenken. Das ist es eigentlich. Ich meine, wie es auch im Fortpflanzungsakt ja ist, es ist die Kraft, Leben zu spenden. Und das geht's primär. Neues Leben sozusagen zu ermöglichen. Und das heißt, etwas von dieser Kraft, wenn wir das überströmen lassen können auf andere Menschen, hat eine heilsame Wirkung. Ganz klar. Ganz klar. Und diese Kraft ist ja etwas, im Ätherischen ist es doch immer so, dass es ja in dem anderen anregt, diese Kraft nicht nur aufzunehmen, sondern indem er sie aufnimmt, fängt er an, sie selber nachzubilden, mitzubilden. Das ist also ein typisches Phänomen im Ätherischen, dass es eigentlich beginnt nachzuahmen. Wenn es etwas aufnimmt, eine Form sozusagen, eine ätherische Form, nennen wir es halt jetzt einmal so, dann fängt der eigene Ätherleib an, diese Form nachzumachen.
Da muss man aufpassen, mit wem man sie umgibt.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
Ist so,
ja. Natürlich. Also wenn jemand zerstörerische Kräfte ausstrahlt, kann ja auch sein, dass das kommt aber dann in Wahrheit gar nicht vom Ätherischen selber, sondern das ist halt vom Astralischen, vom Seelischen her. Da spielt es halt die große Rolle, ob ich da jetzt nur mein Ego auslebe und eigentlich mich in Gegensatz stelle, was manchmal notwendig ist und für die Menschheitsentwicklung notwendig war, weil es ist ein Zerstörungsprozess. Und dann zerstöre ich aber auch etwas an den Ätherkräften, die eigentlich hinausgehen wollen, ja, und vielleicht sogar in den Ätherkräften des anderen. Also da fahre ich hinein einfach. Und daher die wahren Krankheitsursachen, also von alles, was wirklich organische Krankheiten sind. Jetzt Unfall ist ein anderes Kapitel. Da spielen karmische Sachen eine Rolle und sonstiges. Aber wenn es eine innere organische Erkrankung ist, kann auch einmal karmisch bedingt sein, aber vor allem ist es bedingt durch seelische. Der Ausgangspunkt ist immer das Seelische. Die Krankheitsursachen liegen im Seelischen. Selbst wenn vielleicht irgendein, wie heißt der Virus jetzt, Corona, der mit dem Krönchen, gut, die könnte man vergessen heute, dann ist es nur ein Anstoß dazu, dass diese Kräfte wirksam werden können. Aber sie stoßen dann auf etwas, was im Astralischen halt zerstörerisch wirkt, ein bisschen auf den Ätherleib und daher die Abwehrkräfte stört, vermindert irgendwo. Weil der Ätherleib, der mit dem Flüssigkeitsorganismus mitgeht, der hängt da sehr stark mit dem Immunsystem zum Beispiel zusammen. Darin wirkt es sehr stark. Und weil der Ätherleib auch immer als Ätherleib, der bei jedem Menschen anders ist ein bisschen, der hat ein sehr starkes Gefühl dafür, normalerweise, ja, ist das Ätherische, das da reinkommt, darf das überhaupt rein oder nicht? Weil man müsste es genauer so sagen, ja, man nimmt nicht einfach ungefiltert was von außen, sondern man übernimmt es, also berührt es, ist jetzt bildhaft gesprochen, macht es nach, aber verändert es, sprich, passe es meiner Individualität an. Nur dann kann ich es integrieren in den eigenen Ätherleib. Also das heißt, es ist nicht einfach so, da hast und der andere nimmt es und so wie ein Pulver sozusagen, nur halt jetzt das irgendwie übersinnliches Pulver. Nein, so ist es nicht, sondern es wird dir etwas gegeben, aber du kannst es nur aufnehmen, wenn du es nachformst und dabei auch so transformierst, dass es für dich geeignet ist. Also auch zu eigen machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und da spielt auch der Lebensäther eine ganz wesentliche Rolle. Das ist eben die höchste Ätherform. Die sorgt dafür, dass wirklich das, was kommt, in die eigene Gestalt, in die eigene unverwechselbare ätherische Gestalt sozusagen übergeführt wird. Und das ist notwendig. Also das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und also das heißt, es würde ja nichts nützen, jetzt überflute alle mit meinem heilsamen Ätherischen, und wenn die das nicht verwandeln können, sich aneignen können, dann nutzt es nichts. Und im Gegenteil, weil dann ja meistens was seelisch-astralisches mitgeht und das dem jetzt, du musst doch und ja. Denkt dann hat sogar was Zerstörerisches unter Umständen. Also wenn ich sozusagen jemand das aufzwingen will, sondern man muss ein Gespür haben, wie viel verträgt er.
Ja, und da hängt da immer die Bereitschaft ab.
Da hängt die, ja, natürlich.
Wie viel will der jetzt verwandeln, und wie bereit er ist an was zu, wirklich was zu erringen, oder?
Absolut, absolut. Absolut, und man muss auch wissen, weil jeder Mensch hat ein anderes Lebenstempo. Es ist ein großer Unterschied drinnen, wie man gewisse Dinge, auch Krankheiten oder sonst was bewältigt. Beim einen schneller, und der braucht Jahre vielleicht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und den Prozess kann und darf ich nicht künstlich beschleunigen, sondern der muss seinen Gang gehen. Weil ich habe das oft gesagt, eigentlich ist ja das Ätherische hat was mit der Zeit, mit dem Zeitlauf zu tun, mit den Zeitrhythmen und mit dem Zusammenhang von früherem und späterem. Im Grunde ist im Moment der Geburt oder sogar der Zeugung, wenn man will, oder kurz nach der Zeugung, um es ganz genau zu sagen, hängt zusammen mit dem, was am Lebensende ist. Das heißt, das ist schon präsent. Das ist in gewisser Weise schon präsent. In der Fülle seiner Möglichkeiten nämlich. Weil das Potenzial, das da drinnen steckt, das ist von Anfang an klar. Und das hat eine bestimmte Richtung, hat sich für dieses Erdenleben ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Aufgabe gesetzt und das alles steckt da drinnen. Und der Lebensweg heißt nur jetzt, wie viel davon entfalte ich? Und wann, zu welchem Zeitpunkt? Da kann ich nicht irgendeine ausgefeilte Fähigkeit, kann ich nicht schon mit 3 Jahren entwickeln, weil vielleicht muss ich vorher noch ein paar andere Fähigkeiten entwickeln. Und wenn ich versuche, da was vorzuziehen, dann störe ich eigentlich den eigenen Ätherleib. Weil der hat diese Zeitordnung, diesen Überblick. Das heißt, der Ätherleib weiß, was wann möglich ist, was wann geeignet ist. Ich habe ein paar Mal schon gesprochen, auch vom richtigen Zeitpunkt, was die Griechen Kairos nennen. Tue etwas zum richtigen Zeitpunkt, jetzt. Jetzt. Nicht ein Jahr vorher und nicht 2 Tage später, sondern jetzt. Und die Griechen hatten teilweise, also nicht alle natürlich, aber manche hatten noch dieses Erlebnis, sie spüren einfach im Ätherischen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und jetzt funktioniert's. Und wir bilden uns oft ein, na, das muss ich jetzt, und wieso, und dann, drei Jahre später probiere ich es wieder. Und geht's noch immer nicht. Und erst vielleicht nach 25 Jahren ist der Zeitpunkt reif, weil ich habe alle anderen Dinge erst durchmachen müssen, vielleicht auch alle Abirrungen oder scheinbaren Abirrungen und Umwege, die brauche ich alle, um das mitzunehmen. Und dann funktioniert's. Und unser Ätherleib weiß das alles. Er ist eigentlich das Gedächtnis dieser Sachen. Der hat das im Überblick, im Vorblick auch. Gedächtnis ist sozusagen, was wir als Gedächtnis erleben, ist der Blick nach hinten. Der Ätherleib hat den Blick nach beiden Seiten. Der hat den Blick nach dem, was war und nach dem, was möglich ist in der Zukunft. Und zwar ganz präzise. Ganz präzise. Wir werden sicher im Leben nicht alles verwirklichen, was möglich ist, aber der führt uns da sehr sicher durch. Und wenn es halt einmal irgendwo abbiegt, dann liegt es aber, und aus der Harmonie herauskommt, dann liegt es das daran, dass das Seelische, das Astralische da jetzt hineinspuckt und da die Ordnung ein bisschen durcheinander bringt. Und dann ist einmal eine Unordnung in den Lebenskräften, das macht sie zunächst noch gar nicht so viel bemerkbar irgendwie. Und oft erst Jahre später manifestiert sich's in einer Krankheit, die man physisch diagnostizieren kann. Aber da ist vielleicht schon 30 Jahre vorher im Seelischen ein Impuls, der das Ätherische stört, also die Lebenskräfte stört. Und irgendwann fängt sich das zu manifestieren dann bis ins Physische hinein. Also das sind alles Prozesse, die nicht so von heute auf morgen kommen. Auch wenn es jetzt eine Erkrankung durch ein Virus zum Beispiel ist. Dass du bereit bist dazu, krank zu werden durch den Virus, das hat eine lange Vorgeschichte. Das sind Dinge, die man heute in der Medizin im Wesentlichen noch nicht kennt, weil natürlich hat die Ärzte kennen die ganze Lebensgeschichte nicht. Das wird einmal sehr wichtig sein, die ganze Biografie eines Menschen zu überschauen und zu wissen, ist da nicht vielleicht was gewesen vor 20 Jahren, was jetzt da eine Bedeutung hat und wo ich jetzt vielleicht was tun müsste, um an das Seelische heranzukommen und von der Seite es anzugehen. Und nicht von außen, von der physischen Seite, indem ich irgendein Mittel gibt, das jetzt was erzwingen will, was der Ätherleib eigentlich nicht kann. Und jetzt versuche ich das halt von außen zu ersetzen, irgendwie durch ein Hilfsmittel. Das ist eine Krücke, das mag ein bisschen helfen, aber gesund in dem Sinn macht es nicht. Das repariert momentan einen Schaden, der vorhanden ist. Und wie es meistens ist, hat sogar Nebenwirkungen dann auch, das heißt, das schädigt das Ätherische sogar noch zusätzlich unter Umständen. Deswegen sage ich trotzdem nichts Böses darüber, solange wir nicht schauen können, was im Ätherischen sich abspielt, so langsam wir halt angewiesen darauf herumzupfuschen. Aber es ist im Grunde so, dass wir halt an der Spitze des Eisberges arbeiten und den ganzen Rest in der Regel nicht sehen. Und das heißt, es wird eine Medizin der Zukunft, und zwar der näheren Zukunft. Oder Steiner sagt das ganz deutlich, der näheren Zukunft. Also nicht erst in 1000 Jahren oder so, sondern vielleicht in den nächsten 100, 200 Jahren oder so, entwickeln, wo Menschen diese Fähigkeit haben, dass sie also sehen am Seelischen, wo ist das Problem, sehen, wie das störend ins Ätherische eingreift, und aus dem heraus diesen Menschen auch Ätherkräfte vermitteln können. Und eben mit einem entsprechend harmonischen, seelisch-astralischen verbunden, die beiden Kräfte gehören zusammen. Und das wird nämlich drinnen liegen, in der Art meiner Gestik, meiner Bewegung. Wie greife ich den Patienten an? Wie berühre ich ihn? Ich meine, man weiß das oft, Heiler, man sagt Hand auflegen und so. Ich meine, so dumm ist es nicht. Ich meine, es ist heute oft Scharlatanerie, weil es viele halt nicht können. Sie tun es ob und sie können es nicht. Dann ist es natürlich mit Recht schädlich und unsinnig im Grunde. Aber das gab es einmal in der Vergangenheit auf instinktive, alte Weise. Dann ist es verloren gegangen. Wir müssen als Menschheit durch den Materialismus durchgehen. Und das ist halt heute die Zeit. Wir müssen beinhart auf den Boden geknallt werden, sonst wären wir nicht wirklich frei. Ja, sogar ungespitzt in den Boden gerammt, im Grunde noch zu den Widersachern da. Und da gibt's ein ganzes Ding. Das habe ich ja schon gesagt, die bleiben uns nicht erspart. Das ist unsere Aufgabe, mit denen fertig zu werden und sie eigentlich von ihrer Aufgabe zu entbinden. Nämlich dann, wenn wir die Lektion gelernt haben.
Echt, dann sind die frei.
Dann sind die frei. Also das wäre, das Endziel wird natürlich umso schwieriger, je stärker diese Widersacherwesen sind. Und wir haben ja da eine ganze Menge eigentlich. Wir haben die luziferischen Wesen, wir haben die arimanischen Wesen und heute schon sehr stark die Asuras im Hintergrund. Und haben wir die letzten Male gesprochen von diesem Wesen Sorat, das aus einer ganz anderen Entwicklung kommt, die mit unserer Erdentwicklung in Wahrheit nichts am Hut hat und also namentlich nicht mit dem Freiheitsimpuls, den der Mensch da erhalten soll, sondern dieses Wesen ist eigentlich ein Wesen, von dem geht es nämlich aus, das will eine perfekte kosmische Ordnung erzeugen, ohne jegliche Freiheit. Das heißt, da geht's maximal hinauf bis zum Klangäther auch, Lebensäther, dort, wo die freie Gestaltung beginnt, der Bruch der Symmetrie, aber dadurch was Höheres zu machen, dort kommt er nicht mit. Also eigentlich eine Wesenheit, und das zieht sich aber durch die ganzen Widersacher durch, also jedenfalls dann die Asuras übernehmen das in gewisser Weise, die arimanischen Wesenheiten, der Luzifer, der ist ein bisschen flatterhafter.
Ja.
Also der ist wenigstens ein bisschen, aber das ist was anderes. Und zwar warum? Weil die luziferischen Wesenheiten so eine Art Teilfreiheit haben. Das unterscheidet sie von den unteren. Nur dadurch konnten sie auch zu Verführern der Menschheit werden. Und damit gaben sie den Anstoß zur Freiheit des Menschen. Das haben wir denen zu verdanken.
Echt?
Ja. Okay, das Also es ist sehr differenziert, die ganze Geschichte. Ja, aber jedenfalls wir haben die Aufgabe, an allen diesen Wesenheiten zu reifen, die da unten sind, an allen. Also jedenfalls an Luzifer, mit dem haben wir eh schon sehr lang zu tun, am Ahriman, mit dem haben wir es jetzt ganz besonders zu tun, und dem müssen wir abbringen, was nur geht. Dadurch erlösen wir ihn eigentlich. Also damit fängt es an, dass wir ihm etwas abbringen, was seine Domäne ist, mit der er uns aber woanders hinziehen will oder jedenfalls tut, weil anders kann er gar nicht zunächst einmal, wo wir ihm zeigen, dass er eigentlich nur eine andere Aufgabe hätte und dass das was etwas anderem dienen kann. Und zu dem er keinen Zugang hat, aber zu dem er durch den Menschen den Zugang bekommen kann. Und das heißt, dadurch würde die arimanische Kraft oder wird sich bis zu einem gewissen Grad zumindest wieder mit dem regulären Geistigen, wenn wir es so nennen wollen, verbinden. Dann, weil ihr wisst, ich habe das oft gesagt, oder Steiner sagt, die sind abkommandiert worden dazu. Also Gott, also die arimanischen Mächte und die Asuras, die sind abkommandiert. Dieses Wesen Sorat ist aber was Eigenständiges. Das kommt aus einer anderen Entwicklung, die im Grunde mit unserer nichts zu tun hat, die nur da durchschießt irgendwie und eigentlich was ganz anderes daraus machen möchte. Was mit unseren Zielen im Grunde überhaupt nicht vereinbar ist und was aber natürlich ganz stark vor allem die Widersacherkräfte, also die Luzifer, nicht so stark, aber Ahriman und Asuras besonders stark ergreift und weil für die ist das die perfekte Nahrung, also der bereichert ihr Reich. Weil, da habe ich ja gesagt, die Widersacher sind eigentlich begrenzt in ihren Möglichkeiten, aber dieses Wesen Sorat bringt von der anderen Seite sozusagen was Neues hinein, was sie selber aus ihrem Wesen heraus nicht erzeugen können. Und daher sind sie natürlich sehr stark gebunden daran.
Und wir brauchen es,
ja, ja. Und die Erlösung fängt also damit an, dass nehmen wir mal die arimanischen Wesen, dass sie erkennen, das, was ich eigentlich da umkriege von diesem Wesen Sorat, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich durch den Menschen bekommen kann. Und zwar bekommen kann, wenn der Mensch es mir freiwillig gibt. Und sozusagen sagt, du, ich reiche dir die Hand, wir brauchen dich auch, du bist eigentlich willkommen, aber du musst sozusagen auf die richtigen Ziele zugehen. Und die kann er nur durch den Menschen erfahren, durch sich selbst nicht, das ist das Problem. Also, das heißt, es geht nirgendwo darum, und ging nie darum, vor diesen Widersachern einfach zu fliehen. Das ist nur so lang notwendig, solange wir nicht stark genug sind. Also daraus ergibt sich das auch, dass man zunächst der Teufel oder der Satan oder wie immer, also nur die Finger weg davon. Und das ist natürlich nicht gemeint, jetzt Satanist zu werden, weil dann macht man es eigentlich umgekehrt, dann spannt man sich selbst in die Dienste dieser Wesen rein, die aber jetzt in die andere Richtung ziehen. Also das Gegenteil, es ist der Antisatanismus sozusagen, der den Satan selbst erlöst davon, Satan zu sein. Ist nur eine große Aufgabe, also braucht man nicht glauben, dass das jetzt so bald verwirklicht sein wird, also sicher nicht während unserer Erdentwicklung, wohl kaum während der nächsten Entwicklungsstufe. Bei der übernächsten sollten wir es bis zu einem gewissen Grad geschafft haben. Aber werden wir sehen, jedenfalls, was dann geschafft ist, kommt in die Erlösung hinein. Und natürlich fällt in diesen Bereich auch das, dass wir erlösen die Widersacherkräfte, die halt in uns wirken. Und die hängen ja natürlich auch mit den Krankheitsursachen zusammen. Und also auch die ganzen Geschichten der Doppelgänger und diese Dinge, der kleine Hüter der Schwelle, das ist fast der Doppelgänger. Also nicht zu verwechseln mit dem Großen, der darüber steht. Das sind eigentlich Teile von uns, die durch die Widersacher deformiert sind. Nennen wir es einmal so. Also die verändert sind, die auf Abwege gebracht wurden. man kann auf der anderen Seite auch sagen, das ist das, was wir als unser Karma mit uns tragen. Mhm. Etwa das Karma, das wir tragen, ist das, was in uns eigentlich zerstört ist, vor allem an Seelenkräften namentlich, auch im Ätherischen, aber vor allem also im Seelischen. Und wo unsere Aufgabe einfach, das müssen wir wieder reparieren, das müssen wir wieder auf eine höhere Stufe bringen und vielleicht sogar über den Ursprungszustand hinaus, weil wir müssen es ja ganz zu was Individuellen machen. Als wir die ersten Inkarnationen hatten, war das noch was sehr ja volksmäßiges, stammesmäßiges, also was Kollektives irgendwo. Mhm. Da waren die Ätherleiber waren ganz ähnlich. Ja, also ein Volk wurde gebildet, geradezu dadurch, dass die Ätherleiber eben auch vererbt wurden und eins zu eins halt da überleben. Darum ist das ein bestimmter Stamm, eine bestimmte Sippe oder was, die ist durch diese Lebenskräfte verbunden. Das ist, was äußerlich die physische Vererbung ist, da geht aber auch die Vererbung des Ätherischen mit. Einmal. Nur so, macht nichts. Also, ja, müsst ihr was reingeben. Ich komme gleich, meine Lieben. Nein, macht nichts. Ich werde es uns falls nicht zu. Entschuldigt, ihr wisst, so kleine Bewegungen zwischendurch. Bahnen, wir haben ja schon Schlimmeres gehabt. Die Lampen habe ich vom Tisch gehauen, da ist alles Schimbum-Krach. Fenster öffnen, ist warm los. Ja. Also, mit diesen Karma-Kräften in uns, das sind halt die Dinge, die wir auflösen müssen. Wenn wir das nicht auflösen, dann können wir letztlich uns nicht loslösen von der Erdentwicklung und das wird einmal notwendig sein. Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, bei dem wir stehen in der Betrachtung der Apokalypse, der ja doppelte Bedeutung hat. Wir stehen eigentlich da, wenn ich es im großen Stil sehe, blickt da der Johannes auf den Zeitpunkt, wo die Erde, die physische Erde beginnt sich aufzulösen und in einen nicht nur ätherischen Zustand übergeht, das ist schon ein bisschen früher, also das heißt, die physische ist sowieso schon mehr oder minder weg, es ist nur mehr ätherisch, aber jetzt verschwindet auch das und es geht in einen rein seelischen Zustand über. Ich meine, alle Weltentwicklung läuft so, etwas kommt aus dem schöpferisch-geistigen herunter, das Geistige wird geformter. Wenn wir es mit menschlichen Begriffen vergleichen wollen, ist es so wie ein schöpferischer Geistesblitz, der dann zu einer konkreten Idee ausgearbeitet wird. Dann wird es etwas Seelisches. Dann geht es ins Ätherische. Und dieses Ätherische verdichtet sich dann bis zum Physischen. Das geht, der Übergangspunkt, irgendwo ist da ein Mikro offen. Glaube ich. Ja, vom Ätherischen geht's dann über ins Physische, aber wo? Der Übergang ist bei der Wärme. Wärme, die wir äußerlich spüren, das ist physische Wärme, die man mit dem Thermometer messen kann, wenn wir uns die Finger verbrennen, das ist die physische Wärme. Aber es gibt auch die ätherische Wärme, das ist die andere Seite. Also zum Beispiel, wenn es schneit im Winter, jetzt haben wir gerade Frühling schon fast bei uns, aber gut, vor zwei Wochen war es noch sehr kalt und Schnee geschneit hat sogar. Wenn man aufmerksam ist, merkt man, es ist zwar kalt draußen, aber in dem Moment, wo es zu schneien anfängt, wird es etwas wärmer. Mhm. Weil sogenannte Kristallisationswärme freigesetzt wird. Ja, und was passiert dabei? In Wahrheit geht dabei ätherische Wärme in physische, also das heißt in sinnlich messbare oder fühlbare Wärme über. Durch diesen Kristallisationsprozess. Also das sind eigentlich Ätherkräfte, aus denen kristallisiert jetzt diese Kristallform heraus, der gestaltet es, der gibt den die Feinheiten. Man weiß das bei jedem Schneekristall, jeder schaut anders aus. Mhm. Alle sind sechsstrahlig im Wesentlichen. Außer wenn es ganz schlecht ausgebildet sind, sind es dreieckig, aber das ist ein Verweckerl von einem Schneekristall. Aber eigentlich sind sie immer sechszählig und trotzdem gleicht keiner genau dem anderen. Jeder ist anders. Das macht das astralische Element und der Lebensäther prägt es dem dann ein. Und wenn er das getan hat, ist damit aber Ätherisches vom Lebensäther über den Klangäther, über den Lichtäther sogar in den Wärmeäther übergegangen und dann in die äußere physische Wärme. Also dann erscheint es äußerlich als Wärme.
Wie eine Transformation.
Ja, ist eine Transformation. Der Anfang der Welt überhaupt ist, dass einmal Wärme entstanden ist. Und damit fängt es an. Physiker sagen halt Energie oder was. Und halt dann ist es ja also der Urknall stattgefunden. Also da ist einmal im Grund immense Hitze herausgekommen von Milliarden Grad. Mehr als, weiß ich nicht, 10 hoch 40 oder so in der Größenordnung. Ja, eigentlich fast unendlich, aber dort kommt man nicht hin an den Nullpunkt ganz, also was ausgegangen ist. Also immense Hitze eigentlich, die am Anfang entsteht. Und dann sich sehr, sehr schnell aber ausdehnt, dadurch kühlt's ab. Aber da ist in Wahrheit der Übergang von der ätherischen Wärme im großen kosmischen Maßstab halt zur physischen Wärme. Also das heißt auch, wenn man jetzt an den Urknall herangehen will, wenn man das Bild, das ist nämlich gar nicht so dumm, das Wort ist dumm, aber der Prozess, dass etwas, wo nichts räumlich-zeitliches da war, sondern in einem Moment im Grunde immense Hitze, immense Energie von mir aus auftritt und damit Raum und Zeit entsteht. Raum und Zeit entsteht erst damit, dass diese Wärme in die Welt tritt. Vorher gibt es keinen Raum und keine Zeit. In den höheren, in der Seelenwelt gibt es keinen Raum in unserem Sinn. Zeit gibt es dort schon in einer gewissen Weise, aber ganz anders als bei uns. Also im Astralischen, im Seelischen kommt die Zeit eigentlich immer mir entgegen. Es läuft eigentlich von der Zukunft in die Vergangenheit. Also genau die umgekehrte Zeitrichtung. Und in Wahrheit alle Prozesse, alle Entwicklungsprozesse auf der Erde spielen sich ab, indem die zwei Zeitströmungen zusammenkommen. Und also der Zeitstrom aus der Vergangenheit bedeutet immer, da wird etwas bewahrt als Folge dessen, was früher passiert ist. Und da kommt etwas, was eigentlich noch nicht passiert ist, aber was jetzt in dem Moment genau den entscheidenden Impuls gibt, wo das zusammentrifft. In der Gegenwart trifft es zusammen und da wird jetzt gestaltet. Aus dem Zusammenspiel von dem Vergangenen, aus dem eigentlich sozusagen Abgestorbenen, könnte man sagen, weil das ist halt schon geworden, und aus dem, was noch nicht geworden ist, aber was in Wahrheit die eigentliche Wirklichkeit ist. Denn das wirkt. Das Tote aus der Vergangenheit, das ist das Passive eigentlich dabei. Das wird sie von sich aus nicht mehr. Ich meine, so ist es ja im physikalisch-mechanistischen Denken drin. Die Gegenstände werden von außen bewegt, müssen von außen angestoßen werden. Dadurch passiert was. Also zwei Kugeln prallen aufeinander und dann gehen sie wieder auseinander. Das heißt, da kommen die Bewegungsursachen von außen. Und aus der vergangenen Bewegung heraus. Da kommt was aus der Zukunft. Aber da ist es jetzt ein Impuls, der von innen kommt. Da wäre es sozusagen so, wie wenn sich die Kugel jetzt von selber in Bewegung setzen würde. Na, bei der Kugel passiert es nicht, aber bei uns, da wir über ein Astralleib verfügen, passiert sehr wohl, dass wir aus uns heraus eine Bewegung ansetzen, die nicht irgendwo von außen angestoßen ist. Weil wir sind eben keine Marionette, die irgendwo an Fäden gezogen wird. Und wir sind nicht einmal eine Marionette des Gehirns. Das ist auch noch ein weiteres Thema. weil da hat ja heute die Naturwissenschaft und namentlich die Hirnforscher riesige Probleme. Klar, weil sie untersuchen es physisch, das ist auch sehr gut, sollen sie in allen Details untersuchen, aber sie kommen dann an so Sachen wie Bewusstsein, freier Wille vielleicht sogar, wie soll das funktionieren? Alles funktioniert physikalisch, Ursache, Wirkung, also das heißt, äußere Ursache muss sein, von mir aus äußere Ursache von einer Nervenzelle da drin zur anderen, aber wenn ich nicht innerlich da irgendwo die Ursache finde, oder von draußen Lichtblitz kommt ins Auge, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Aber im Astralischen ist das eben ganz anders. Da kommt gerade etwas, was im physisch-sinnlichen Sinn überhaupt noch nicht ist, sondern was nur Möglichkeiten eröffnet. Und das wirkt aber in dem Moment, wo es sozusagen auf das trifft, was aus der Vergangenheit kommt, in dem Moment wird ein weiterer Strom ausgewählt, sozusagen geht ausgewählt. Also es aus den vielen Möglichkeiten, die veranlagt sind, realisiert sich eine. Also das heißt, diese Wirklichkeit kommt uns entgegen und wird in dem Moment, wo sich's mit dem Strom aus der Vergangenheit berührt, zur Realität. Das sind daher zwei verschiedene Worte. Ist so schwer, wenn man das ins Englische übersetzen will, weil die haben für beides nur das Wort Reality. Mhm. Und das ist aber ein riesiger Unterschied. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ich meine, da ist es ein Prozess, der aus der Vergangenheit kommt und wenn man halt mehr diese materialistische Denkweise hat, die ist halt im Englischen stärker da, weil das eine Aufgabe ist, mit dem umzugehen, ganz praktisch, dann sehe ich aber nur immer das Äußerliche da und nicht die eigentliche Wirklichkeit, die genau den Impuls gibt, dass was Neues passiert. Also das ist ganz wichtig. Und daher, wenn wir seelische Kräfte in uns rege machen, dann kommt dadurch erst die Entfaltung all unserer Möglichkeiten herein. Erst das macht es. Also das durch diese Arbeit am Seelischen zunächst, dadurch wird der Anstoß gegeben, dass sich viel, viel mehr und immer mehr aus dem Reichtum unserer ganzen Möglichkeiten realisieren kann. Und das sind in Wahrheit unsere Taten. Dadurch lernen wir, dadurch wird unser Ich reicher, weil die Quelle letztlich ist das Ich. Das Ich, das am Seelischen arbeitet, dadurch entstehen im Seelischen die Vielfalt an Möglichkeiten, die meiner Individualität angemessen sind. Nämlich deswegen angemessen sind, weil es das Ich in Wahrheit hineingelegt hat. Immer mehr hineinlegen wird. Man muss dazu sagen, also um fair zu sein, wir haben immer noch sehr viel Hilfe von höheren geistigen Wesenheiten dabei. Wir können es noch nicht alleine, wir können es ein bisschen. Also ein Teil unserer Seelenkräfte, unseres Astralleibes ist bereits durchs Ich verwandelt und durchs Ich erneuert. Das heißt, das ist der Teil der Seelenkräfte, der wirklich ganz unserer ist. Aber ein viel größerer Teil wird uns zurzeit noch von höheren Wesenheiten zur Verfügung gestellt, die sich aber danach richten, wer wir sind. Die wissen sozusagen, welchen Weg wir uns vorgenommen haben, welchen Weg wir gehen, und sie dienen uns im Grunde dabei, indem sie uns ihre Kräfte zur Verfügung stellen, weil wir halt noch nicht können. Aber sie machen nicht, was sie wollen einfach, sondern sie schauen also ganz genau, dass es unserer Individualität entspricht, unserem wirklichen Willen entspricht. Mhm. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn wir heilende Kräfte anderen zuströmen wollen, dann muss im Seelischen einmal ganz drinnen sein, in dem Fall jedenfalls, dass da nichts von Ego drinnen ist, sondern dass ich da ganz hingegeben bin an die Bedürfnisse des anderen. Das heißt, ich muss mein Seelisches so darauf einstellen, dass es mit seinem Seelischen ganz eng verwandt wird. Dazu brauche ich eine sehr starke Kraft in mir, nämlich eine sehr starke Ich-Kraft, weil sonst würde ich irgendwie weggewischt werden durch den anderen. Und dann würde ich mich verlieren an den anderen. Und das darf nicht sein. Also das heißt, jemand, der starke Kräfte hergeben will, muss in seinem Ich sehr gefestigt sein. Das ist also ganz wichtig, sonst kann es für ihn selber nämlich schädlich sein. Also man darf sich da nicht übernehmen wollen. Man muss wissen, okay, so viel Kraft habe ich und da bin ich überfordert. Dann kann ich das nicht geben, weil es hilft dem anderen dann sowieso nicht. Weil in dem Moment, wo das Ich nicht stark genug ist, genau zu dosieren, die Kraft, die da rauskommt, und ja genau diese Selbstlosigkeit zu lassen und trotzdem aber etwas ganz Strukturiertes, sage ich mal, anzubieten, dann schade ich mir selbst und dem anderen aber auch. Also zumindest ist es nutzlos für ihn. Und vor allem werden diese Kräfte dann sofort sehr schnell von den Widersachern ergriffen, weil die lauern ja nur darauf, dass irgendwas schräg läuft sozusagen. Also da sitzen sofort drauf. Und das klingt natürlich für uns heute noch sehr, sehr fantastisch, dass man das alles einmal bewusst wird miterleben können, zwar innerhalb der näheren Zukunft. Das steht wirklich relativ vor der Tür. Also ich sage einmal, es wird in dem Jahrhundert noch sein. Nicht bei allen, das ist schon klar, aber dass mehr und mehr Menschen hoffentlich, wenn es nicht totgetrampelt wird, das muss man halt immer dazu sagen, also die Mitte, also das heißt Europa im Wesentlichen, hat seit mehr als 100 Jahren ein Riesenproblem. Es ist das geistige, wie soll ich sagen, das wirkliche geistige Selbstbewusstsein hat sehr, sehr stark gelitten in Europa. Und es steht Europa geistig gesehen einfach an einer Zerreißprobe zwischen den Kräften, die von West und Ost kommen. Die sind sehr stark und werden immer stärker. Und vor allem, es wird jetzt das Asiatische mit China immer stärker, und da ist ja auch eine Geistigkeit verbunden damit. Eine sehr starke, aber eigentlich eine sehr alte Geistigkeit. Die geht zurück noch auf die Eiszeit in Wahrheit. Das steckt dahinter. Also das. Und das ist eine Kraft, die eben sich aber wieder wunderbar eignet, sich zu verbinden mit den arimanischen Zielen oder auch arimanischen Kräften, die auch aus dem Westen kommen. Weil die Aufgabe der West, also namentlich Amerika oder was, ist es, den Bund mit Ariman einzugehen. Und ihn dann zu verwandeln, aber es läuft halt nicht immer in die gewünschte Richtung, sondern manchmal in die umgekehrte Richtung, dass der Ariman uns verwandelt. Das ist halt das Problem dabei. Und das ist zurzeit schon einigermaßen auch der Fall. Aber insbesondere da diese chinesischen Kräfte, diese Geistigkeit, die da drinnen ist, die hat eine Verwandtschaft damit. Also ganz anders als das zum Beispiel, was im Indischen ist oder so. Oder auch was im Persischen ist anders. Also, und auch ganz anders, was im Russischen drinnen ist. Aber im Grunde ist das, was im Chinesischen tief drinnen lebt bis heute, ein altes atlantisches Element. Das heißt, das ist diese Eiszeitgeschichte. Aus dem kommt es. Damals waren das im Grunde hohe Kräfte, aber die wirken im Untergrund heute mit und die kommen von der Seite auf uns herein. Und die tun, ja, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, wird teilweise bewusst geschürt, aber teilweise auch unbewusst. Es wird sowieso so laufen, weil die Kräfte sind einfach da. Und die sind im Grunde relativ regulär ausgebildet. Es geht gar nicht darum, dass die zu stark sind. Das Problem ist, dass wir in der Mitte geistig im Moment zu schwach sind. Oder vielleicht brauchen wir den Thema Schlaf. Aber wir sind seit spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts im Thema Schlaf, Europa. Die letzte Blüte war wirklich, wo also noch eine wirklich lebendige Geistigkeit da war, war so mit Ende der Goethezeit war das aus. Goethe stirbt 1832. Es liegt nicht nur am Goethe natürlich, aber es ist so ein sehr markanter Punkt. Danach ist es eigentlich nur mehr Ausklang. Es kommt natürlich noch ein bisschen Impulse rein, aber es wird immer weniger und immer mehr wird dominierend im Grunde der materialistische Impuls, der aus dem Westen kommt und der auch kommen musste, auch zu uns, keine Frage. Weil das sagte ich, wir müssen durch mindestens eine Inkarnation durch die voll materialistisch ist. Sonst geht der Weg nicht weiter. Und die so voll materialistisch ist, dass man auch spüren, dass da ja, die Kräfte da unten sind. Also mit all dem. Es geht nicht ohne diesen Durchgang zu machen. Das ist der Punkt. Sonst erlangen wir unsere wirkliche Erdenreife nicht. Und Europa hat halt, ist im Moment in der Gefahr, in der Phase stecken zu bleiben. Und die Gefahr ist für Europa viel größer als für die englisch-amerikanischen Völker. Für die ist das ihre Aufgabe und die werden es auch bewältigen. Auf ihre Art. Das heißt, sie werden zwar sehr angekränkelt werden von der materialistischen Geschichte, aber letztlich werden sie es überwinden. Das ist der Punkt, aber wir, Europa ist was halt sehr Sensibles, sagen wir mal so, und im Moment fehlt das geistige Selbstbewusstsein in Europa. Das ist unser großes Problem.
Ja, und was können die Einzelnen da machen?
Eben genau an diesen Dingen arbeiten, also diese Seelenkräfte zu entwickeln, diese Ätherkräfte zu entwickeln und sich vor allem einmal dessen bewusst zu werden. Also, dass es diese Kräfte gibt und lernen sie zu beobachten. Ja, wie beobachten sie? Na, erstens einmal Naturbeobachtung spielt eine Rolle, da hat der Goethe ja schon angefangen mit seiner Pflanzenmetamorphosenlehre. Der hat zwar noch nichts von den Ätherkräften gewusst und auch nicht von den Astralkräften oder so. Von Seele hat er was gewusst, aber dass das in der Natur wirkt, hat er zumindest nicht schauen können, aber er hat trotzdem die Wirkung ganz genau beschrieben. Ich meine, in seiner Metamorphosenlehre kommt das eigentlich ganz genau heraus, da wenn das astralisch-seelische die Pflanze küsst oder kämpft mit ihr, wie auch immer, dass es dann zur Blütenbildung kommt und zur Blütenbildung, zur Samenbildung, zur Fruchtbildung kommt. Und das Interessante, die Frucht ist eigentlich schon ja fast ein astralisches Organ. Und die Frucht atmet. Ich meine, die Blätter atmen in der Nacht, auch wenn kein Sonnenlicht ist, bei Tag kommt sie aus Photosynthese, aber die Frucht hat keine Photosynthese mehr. Die atmet. Früchte atmen. Das heißt im Prinzip wie Mensch und Tier. Es geht noch nicht so weit, dass die Frucht wirklich empfindsam wird. Aber man sieht auch, was passiert denn da? Eine Art Organbildung. Die Pflanze hat eigentlich das Blattprinzip, das flächige Prinzip. Sie hat eigentlich nicht das Prinzip, irgendwelche geschlossenen Körper zu bilden. Das ist ja eigentlich fremd. Es ist der Spross, der geht und die Blätter. Also Linie und Fläche. Mehrfach gekrümmte Fläche von mir aus. Aber im Grunde nicht dieses sich verschließen. Und ja, bei der Knospe fängt es an, da machen die Blätter zumindest, sind noch immer Blätter, aber sie machen halt die Geste des sich Verschließens. Also sie machen zu. Man könnte auch sagen, Gebetshaltung von mir aus. Die hat, ja, was ist denn die Gebetshaltung? Um das noch zu verdeutlichen. Mhm. Was tue ich denn da? Was das Wichtige nämlich dabei ist. Ich berühre mich selbst. Das heißt, ich bringe das Selbstbewusstsein mit hinein und das schicke ich da hinauf. Das ist das ganz Wesentliche. Das ist eine andere als die alte Gebetshaltung, wo ich mich so zum Sonnengeist wende oder so. Da bin ich der Empfangende. Da bin ich einer, der sich aktiv hinwendet. Und da bewusst wird. Wir sind da am bewusstesten in Wahrheit. In den Händen. In den Händen sind wir ganz besonders bewusst. Ja, da fühlen wir stark an den Fingerspitzen, sind wir ganz fein bewusst. Es spielt alles eine Rolle. Jetzt kann man es verschieden machen. Das sind alles nicht zufällige Dinge. Also die Gebetshaltung im Vergleich zu dieser alten Haltung ist etwas, wo schon sehr gesetzt ist auf das Ich-Bewusstsein in Wahrheit. Das ist nicht gesetzt auf jetzt einfach Schäfchen in der Herde zu sein in Wahrheit, sondern es heißt eigentlich, werde dich deiner eigenen Geistigkeit bewusst und wende dich mit deiner Geistigkeit zur großen Geistigkeit da draußen. Und so ein bisschen macht die Pflanze halt auch diese Geste, wenn sie jetzt da oben, so eine Tulpe zum Beispiel, nimmt die Tulpe, wenn die Knospe da rauskommt, ja. Das sind ja lauter Blätter da schon drinnen. Aber die machen die Haltung eigentlich. Und sie bilden einen geschützten Innenraum. In dem Innenraum, da wachsen die Samen, also das da drinnen. Und das ist die typische Geste des Astralischen. Einen geschützten Innenraum bilden, in dem etwas reifen kann, eine Innenwelt zu bilden. Ich meine, letztlich seelische Innenwelt, aber im körperlichen Spitze, das ist eine räumliche Innenwelt wieder. Und in der Frucht habe ich das dann erst recht. Das ist auch, wenn ich jetzt eine Orange oder was hernehme, oder eine Zitrone oder was, oder einen Apfel, da ist eine Innenwelt. Und durch eine Haut oder eine Schale ist sie abgegrenzt nach außen. Die will nicht nach außen leben, sondern nach innen leben. Und im Inneren gebiert sie einen kostbaren Schatz, nämlich die Samenkörnchen, die drin sind. Nicht mal so ein riesiger Apfel mit ein paar Körnchen da drinnen. Die birgt sie da drinnen. Und dort liegt der Schatz, denn aus dem kann eine neue Pflanze werden. Also das ist genau das, was wir im Seelischen machen. Daher müssen wir uns einem Seelischen abschließen können und da drinnen einen ganz wertvollen Schatz zum Reifen bringen. Und seht ihr, so an die Natur heranzugehen, das mitzuerleben, das ist ganz wesentlich. Dann, wenn man das jetzt nicht nur ganz nüchtern trocken macht, sondern zwar mit der Distanz des Wissenschaftlers, aber trotzdem zu spüren, was seelisch das bedeutet. Ganz objektiv nehmen. Da geht es jetzt nicht darum, schön ist das, mal, ich bin so glücklich dabei. Das soll ja sein, aber auf das kommt es nicht an. Das geht nur mich was an. Aber wenn ich sehe, welche Geste macht denn diese Pflanze da drinnen schon? Und das miterlebe oder mitempfinden kann, was die da eigentlich tut, wenn sie ihren Schatz da drinnen bewahrt. Das ist eine Seelengeste bereits. Und dann bin ich eigentlich schon sehr scharf dran, dieses Seelische, das die Pflanze umspielt, wirklich geistig zu schauen. Das ist der Anfang davon. Es zu spüren einmal, dass das da ist. Es nicht nur halt jetzt im Kopf, jetzt kann ich es eigentlich nur einmal vom Kopf her halt das Gedanke erzählen. Aber es geht darum, dass man selber mal erlebt, das zu spüren, wenn ich so eine Pflanze anschaue, dass ich das wirklich miterlebe. Dass diese Geste drinnen ist und diese mitempfinden kann, mit meinem Seelischen sie mitempfinden kann. Da kann ich ruhig in mir einmal dieses seelische Bilden, das dazugehört, Und ich werde einfach mit der Zeit sensitiv dafür, für das Seelische, das da draußen, aber von außen auf die Pflanze wirkt. Es ist nicht drinnen in der Pflanze, es umspielt sie und dadurch passiert es dort. Und damit stärke ich meine Seelenkräfte.
Damit stärkt man meine Seelenkräfte.
Ich glaube, jetzt kann man ja. Ja, also das ist eine. Da musst du nicht das Ding. Nein, da steht was drin, sonst geht's zu. Das ist eine der Dinge, die die Seelenkräfte stärken. Mhm. Ja, jetzt der nächste Punkt, wie schaut's mit den Ätherkräften aus? Wir arbeiten nämlich ununterbrochen damit. Und wissen es wieder nicht. Obwohl wir eigentlich relativ bewusst damit arbeiten, aber wir wissen wieder nicht, dass die Ätherkräfte sind. Nein, ich habe ja schon irgendwo am Anfang gesagt, zum Beispiel, wenn die Naturforscher Naturgesetze erforschen, dann haben sie es hauptsächlich mit dem Klangäther zu tun. Ja, wo erleben sie den Klangäther? In ihrem eigenen Denken, indem sie zum Beispiel mathematisch denken. Dann arbeiten sie mit Klangätherkräften. Das sind dieselben Kräfte, die in der Natur draußen die Pflanzen gestalten, die die Naturgesetze machen, mit den genau denselben Kräften denken wir. Nur, dass wir sie jetzt nicht dazu verwenden, um unseren Körper zu gestalten, sondern wir lassen sie im Seelischen aufleuchten. Und dann entsteht ein Gedanke. Also, das heißt, na, Denken ist nichts anderes als Tätigkeit in Wahrheit der Ätherkräfte. Allerdings, wie kommen sie zu Bewusstsein? Weil die Lebenskräfte als solche sind normalerweise unbewusst. Wir wissen das dort, wo's da alles in der Verdauung vor sich geht, in der Leber, in den Nieren, da kriegen wir eigentlich normal nichts mit. Von den, gerade dort, wo unsere vitalsten Organe sind, da spüren wir nichts. Das heißt, eigentlich dort, wo das Leben so richtig fließt, sind wir unbewusst. Ja, weil Bewusstsein der Ätherkräfte ist eigentlich Schlafbewusstsein. Und zwar Tiefschlafbewusstsein. Also das heißt traumloser Schlaf. Das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Aber was muss ich tun? Ich muss irgendwie diese Ätherkräfte zum Auflachen bringen. Ich muss sie irgendwie, wecken, irgendwie wecken. Ja, und das Wecken geschieht relativ brutal, indem sie eigentlich jetzt namentlich am Gehirn, aber überhaupt am physischen Körper zum Stillstand gebracht werden, zum Absterben gebracht werden, in Spuren. Es sind nur ganz wenige Spuren, aber eigentlich treffen sie da auf einen immensen Widerstand. Und da kommt das Astralische jetzt dazu, das Seelische, und kriegt das Ganze mit. Und das ist eigentlich, ein leiser Schmerzprozess. Bewusstsein ist immer im Prinzip ein Schmerzprozess. Nur beim Schmerz, beim normalen Schmerz, den wir spüren, ist es einfach ein dumpfes Bewusstsein, es ist ein sehr unscharfes, da kann ich sagen, der Schmerz ist lila, grün und schmeckt sauer, sondern es ist ungut, irgendwo so diffus, wo man geht, oder da ist es, aber es ist kein klares, waches Bewusstsein. Da ist es halt ein gedämpfter Schmerz, aber im Grunde auf dem beruht das Bewusstsein, das sich bildet. Und das bildet sich genau bei dem Organ, das von seiner ganzen Lebensart schon so ist, dass es dauernd am Absterben im Grunde ist. Das Gehirn ist unser heikelstes Organ. Es braucht bis zu einem Viertel der normalen Körperenergie, nur dass es nicht abstirbt. Das ist wurscht, in der Nacht, wenn wir schlafen und uns nichts denken oder glauben uns nichts zu denken, braucht es auch praktisch genauso viel. Und das ist schon heftig. Das ist wirklich viel. Also das ist ein Energiefresser da oben sozusagen. Und das nur, weil dort eigentlich der Ort ist, wo immer wieder Ätherkräfte zum Absterben gebracht werden. Und in der Nacht muss es wieder regeneriert werden, mühsam, aber vor allem bei Tag, Zerstörungsprozesse, Zerstörungsprozesse, Zerstörungsprozesse im Grunde. Ich meine, ich sieht man sogar in der Embryonalentwicklung und dann, wenn das Kind geboren wird, das Gehirn wird ausgeformt dadurch, dass aber Millionen oder Milliarden an Nervenzellen einmal zerstört werden. Das Kind hat vorher viel mehr und da wird weg, einfach einmal alles Überflüssige weg. Es wird richtig gemeißelt sozusagen, kann man sagen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der kommt noch nicht sofort zum Bewusstsein, aber der Prozess ist auch so einigermaßen abgeschlossen, dann so im dritten Lebensjahr. Das ist der Ding, dann ist das Kind so weit, dass es vielleicht anfängt, ich zu sich zu sagen, ich will das. Und vielleicht sogar den Moment ganz wach erlebt einmal, ich bin was anderes als alles, was da draußen ist. Ich bin was Eigenes. Staunen. Und dass dieses Bewusstsein aber zustande kommt, bis dorthin, ich bin es, das ist zu danken der ganzen Zerstörung, die da passiert ist, die aber ein System hat, sozusagen. Es ist nicht einfach ein Draufdreschen, sozusagen, sondern das ist ein sehr präzises Meißeln, das da passiert. Und da wirkt mit das eigene Ich, also das wirkliche geistige Ich. Wir haben ja zunächst einmal nur im Ich-Bewusstsein ein Reflex davon, eine Abspiegelung davon, da haben wir uns ja noch nicht wirklich ganz, ich habe das oft gesagt, was wissen wir denn von unserem Ich? Das ist wie ein Loch in der Wand, das ist ja ein schwarzes Loch. Und das heißt, ich sehe eigentlich nichts, ich sehe es nur, weil es weißer rundherum ist, deswegen sehe ich das da, was ist, wo ich eigentlich nichts weiter sehe. Da müsste ich durchschauen durch das Loch vielleicht, aber das ist eine dicke Mauer, da sehe ich halt nicht durch. Also wir haben eigentlich nur den Schattenreflex dieser Ich-Tätigkeit, die Ich-Tätigkeit, die das Astralische ergreift, das Astralische fängt an zu zerstören, das wirkt da sehr zerstörerisch, gerade da oben hinein, muss aber sein, und mit diesem Zerstörungsprozess wird aber jetzt etwas von diesen Ätherkräften ins Bewusstsein gespiegelt. Und das ist dann in seiner Reinkultur das, was das Denken ausmacht. Beim Fühlen ist es noch das Astralische mehr für sich, das was tut im ganzen Organismus, da nimmt es noch nicht diese Formbildekräfte des Ätherischen auf, weil die Ätherkräfte, die Lebenskräfte sind eigentlich die Kräfte, die die Organe formen, die die Blätter formen, die unsere Gefäße formen, die eigentlich uns unsere ganze Gestalt gibt und beständig regeneriert, weil im Grunde ist die Gestalt ja eine fließende, die Stoffe fließen durch und die Gestalt wird trotzdem bewahrt. Wir haben einen Stoffwechsel. Die Stoffe sind sie nicht, wir sind nicht wie eine Marmorstatue, sondern da isst man was und es geht wieder weg und mit jedem Atemzug geht was weg. Es ist ein ununterbrochener Austausch da. Aber der Ätherleib, die Ätherkräfte, das ist der große Künstler. In der Natur draußen, aber auch bei uns, der gestaltet, der plastiziert, der formt, der färbt. Alles das ist die Tätigkeit des Ätherleibs, der kann das. Und so die Kleinigkeit davon sind die Naturgesetze. Das ist das ist das untere Niveau. Das Allerunterste. Das ist das Allerunterste. Daher, wenn die Naturwissenschaft ihrem Namen gerecht werden will und auch einen Naturalismus will, soll sie ihn haben. Aber da gehören die Ätherkräfte wenigstens einmal dazu. Vorher, ja. Lichtäther, Wärmeäther, der Übergang vom Wärmeäther in die äußere Wärme, das ist was ganz Wichtiges, weil das ist das Eintrittstor, von dem alles, was aus dem Geistigen kommt, reinkommt. Also wenn man mal im Detail verstehen wird, wie das Seelisch-Geistige mit dem Körperlichen zusammenwirkt, wo sie ja halt komplett scheitern. Also das ist immer das leidige Leib-Seele-Problem. Das, Da kommen sie nicht weiter, weil sie sich denken, okay, das Geistige, das ist nicht räumlich. Ja, wie soll das auf das Räumliche wirken und umgekehrt? Geht nicht. Also am besten redet man nicht vom Seelischen und Geistigen, sondern nur von Gehirnvorgängern. Und ich sage, es ist auch besser. Bitte bleibt dabei. Weil das, naja, ist ja wirklich gut. Das verstehen sie. Und wir lernen auch sehr viel da, dass wir sehen, welche Zusammenhänge da sind. Und dass wir auch lernen, was kommt denn wirklich von dort und was kommt von der anderen Seite. Weil es kommt ja sehr viel auch von der körperlichen Seite. Und gerade diese Auseinandersetzung, dieses Zusammentreffen von etwas, was eigentlich in Wahrheit zusammengehört, aber trotzdem da in Kollision kommt auch, damit wir Bewusstsein haben, dazu muss der Crash passieren. Diese Kollision ist das Wichtige eigentlich. Das, wenn das eh alles in Harmonie, in eins verwoben wäre, dann wäre man völlig unbewusst. Das eigentlich clasht's da. Unser seelisch-geistiges stößt auf unser physisch-ätherisches. Und das ist immer ein Verkehrsunfall, ein kleiner. Mhm. Bei jedes Mal, wenn eine Nervenzelle blitzt, funkt irgendwas, dann ist das Zeichen, da ist schon wieder ein Unfall passiert. Ja, aber dadurch haben wir unser Bewusstsein. Wenn man es jetzt von der Naturgrundlage her schaut, das hängt es damit zusammen, dass unser seelisch-geistiges zerstörerisch wirkt auf das physisch-ätherische. Und da an dem Punkt entwickelt sich das Bewusstsein. Das nur einmal entwickelt, wird das Bewusstsein als Fähigkeit ins Geistige aufgenommen. Und es gibt ja auch geistige Wesenheiten über uns, die niemals so verkörpert waren wie wir. Jedenfalls nicht während der Erdentwicklung, Engelwesenheiten, höhere Engelwesenheiten. Die haben auch ein Bewusstsein, auch ein Ich-Bewusstsein, aber es ist ganz anders als das des Menschen. Und das hat eben die Freiheit nicht, das habe ich oft gesagt, die Engelwesenheiten haben die Freiheit des Menschen nicht. Wenn der Engel sich in sein Inneres wendet, kommt die Geisterfüllung von oben. Das heißt, das, was höhere geistige Wesenheiten ihm inspirieren, das erfüllt sein Inneres. Der kann nicht sagen, so, jetzt habt ihr mich gern alle, jetzt will ich mich mal mit mir selber beschäftigen. Das geht nicht. In dem Moment, wo er sich in sein Inneres wendet, das heißt, ablässt davon, nach außen tätig zu sein, nämlich im Wasser, in der Luft oder wo zu wirken und vielleicht einen Sturm zu machen, einen kleinen oder was, weil das halt sein soll jetzt drinnen. Mhm. Wenn er sich nach innen wendet, findet er nicht sich, sondern Geisterfüllung von oben. Er spürt sich eigentlich viel mehr an dem, was er nach außen tut. Da spürt er sich. Da hat er schon das Gefühl, ich tue das. Also ich erzeuge diese Welle oder diesen Sturm oder sonst etwas und das hat eine Bedeutung. Keine dieser Wellen ist nur zufällig, sondern in jeder lebt ein seelisch-geistiger Impuls drinnen. Ja, dass wir es noch nicht durchschauen, nicht lesen können, ist unser Problem. Da haben halt die Engel ein reicheres Bewusstsein. Das ist nämlich ganz reich. Die haben nicht mehr ein Bewusstsein. Das ist wie eine Seelengeste von ihnen. Dass da, weiß ich nicht, vielleicht 50 Engel zusammenspielen, dass eine bestimmte Wellenformation sich bildet. Das ist das Wechselgespräch der Engel miteinander. Unten erscheint das als Wellenformen. Und natürlich, es fügt sich aber auch den Naturgesetzen, weil es passt natürlich auch zu dem Klangäther, in dem die Naturgesetze leben. Es verstößt gar nicht. Es benutzt diese Gesetzmäßigkeiten. Ist gar kein Problem. Weil wir haben überall in der Welt das Zusammenwirken des Physischen, des Ätherischen, des Seelischen und des Geistigen. Weil das eigentlich eine zusammengehörige Einheit auch in gewisser Weise ist. So könnte man es auch sagen. Diese ganzen Gliederungen sind ja auch wieder nur von uns Menschen gemacht. Muss man auch dazu sehen. Wir haben angefangen, das Physische. Das ist halt, was ich angreifen kann und mit Augen sehen kann. Dass da zumindest im Umfeld Ätherisches, Astralisches, Geistiges fix mit dazugehört, ohne dem das gar nicht bestehen könnte, das sehen wir halt nicht. Und darum glauben wir jetzt, schwieriges Problem, Leib-Seele-Problem, wie geht denn das? Kommt nicht zusammen. Es ist eigentlich immer zusammen. Es ist eines ohne dem anderen nirgendwo vorhanden. Wir sehen's nicht. Das ist das einzige Problem. Darum hat Steiner nie von einem Dualismus oder weiß ich nicht gesprochen von Geist und Materie, sondern Geist ist auch Materie oder Materie ist auch Geist. Gibt Naturforscher, die das auch sagen. Tatsächlich, mein bekannt ist der Hans-Peter Dürr, das ist Quantenphysiker, Schüler von Werner Heisenberg. Heisenberg war einer der großen Mitentwickler der Quantentheorie. Und Heisenberg selber hat auch so gedacht, im Übrigen. Also ganz stark. Also die meisten Quantenphysiker, sogar die sich ein bisschen mit philosophischen Hintergründen auch beschäftigt haben, sind letztlich auf das gekommen, dass es eigentlich ein Geistiges ist, das da wirkt. Ja, und der Hans-Peter Dürr hat das aber so plakativ gesagt, dann, ja, wenn es Materie wird, dann verkalkt halt der Geist sozusagen. Ja, dann erstarrt es. Eigentlich ist der Geist der das gestaltet und der es in seinen Aktionen, in seinen Tätigkeiten leitet. Alles, was geschieht in der Welt. Also kein Stein, der rollt, ohne dass da nicht was Geistig-Seelisches mitwirkt. Aber wenn es halt dann wirklich ganz verfestigt ist und link bleibt, dann ist es halt nur mehr physisch geworden. Dann ist das Geistige nicht mehr drinnen, sondern halt nur mehr herum. Vielleicht mit dem nächsten Windhauch oder was, da ist es schon wieder drinnen. Und damit rollt er vielleicht wieder weiter. Und das ist nicht bloß Zufall. Natürlich kann ich äußerlich die Kräfte messen, die dabei sind, ganz, ganz klar. Aber warum der gerade dort so, ich meine, ich habe das schon oft gesagt, exakt lösbar ist das Zweikörperproblem. Wenn zwei Kugeln zusammentreffen dann, oder sich umkreisen, das kann ich exakt berechnen. Bei dreien oder mehr ist es schon aus in Wahrheit. Da kann ich Näherungslösungen machen, ich kann es vielleicht beim Sonnensystem über tausende von Jahren ziemlich präzise vorherrechnen, wenn nicht irgendwas ganz Unvorhergesehenes kommt, aber auf lange Frist nicht. Ist das Ergebnis eine Hausnummer. Das schwankt in der Größe aller möglichen Werte, die es ergeben kann. Also da ist der Messfehler so groß wie die Bandbreite der möglichen Werte, die herauskommen. Damit ist das Ergebnis. Ja. Den wir nicht wissen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Weil da wirkt das Geistige wirklich des ganzen Kosmos mit hinein. Da wirkt eben das ganze seelisch-astralische, da wirkt das Geistige drinnen, da wirken die Ätherkräfte drinnen. Und die sind alle Kräfte, die nicht gefangen sind in dem kleinen physischen drinnen. Nicht wahr? Wenn es ein fertiger Kristall wird oder ein Stein, der ist zunächst einmal wirklich physisch gesehen in sich geschlossen. Mit dem Erdelement, mit dem Festen wird es ganz klar, mit dem Wässrigen fängt schon an, die Kugeltropfenform ist auch schon was Abgeschlossenes beim Luftelement. Das ist noch, das verteilt sich, das Gasförmige, das Luft, das ist, da kann ich, ja, eine Wolke, aber eine Wolke ist eh schon so was Gefrorenes, ein bisschen, was wässrig Gefrorenes irgendwo, aber die Luft, verflüchtigt sich, die kann ich nicht sagen, die hat die und die Gestalt. Das geht nicht, die ist nicht so wirklich zu fassen. Irgendwo, also da hört es schon auf. Also, aber in all diesen Dingen, in den Luftströmungen, in den Wasserströmungen, überall wirkt es mit. Und außer, also, es ist Teil, es sind die Naturgesetze selber sozusagen, wenn man will, die mitfließen. Es ist der Klangäther, der mit dabei ist, der tut das auch. Er ist das Gesetz in seiner Tätigkeit in Wahrheit. Nur wir kennen es halt nur in der blassen Abspiegelung als menschlicher Gedanke. Und es gibt wahrscheinlich nicht die volle Wirklichkeit wieder, aber es kommt ihm nahe irgendwo zumindest. Aber wir kennen es nur in der Abspiegelung als unser Gedanke. Aber in Wahrheit steckt dahinter, die reale Kraft, die es draußen macht, und das ist auch die reale Kraft, die hinter unserem Denken steckt. Nur es stirbt da oben ab und wird dieser blasse Gedanke. Wir erleben daher normalerweise nicht die reine Ätherkraft selber, sondern erst den Moment, wo das Ganze in die Zerstörung kommt. Dann wird's bewusst, weil Äther schlaft eben, Tiefschlaf. Aber jetzt Crash, alles kaputt, alles ein bisschen was bleibt über, das bisschen kann ich fassen und das ist jetzt der bewusste Gedanke. Und das heißt, wenn wir die Lebenskräfte erfassen wollen, muss es uns gelingen, etwas von dem Bewusstsein, das wir dadurch erworben haben, dass wir jetzt schon lange, lange als Menschheit da durchgehen, dass wir dieses Bewusstsein mitnehmen, um im Ätherischen selber aufzuwachen. Ohne, dass es am Physischen anstoßen muss. Das heißt, wir müssen sozusagen aufwachen, bevor das Ätherische am Gehirn namentlich zerstört wird. Dann, ja, aber das ist, im künstlerischen Tun ist das drinnen. Okay. Im künstlerischen Gestalten ist das drinnen. Das war Goethe bewusst, darum ist ja die goetheanistische Naturwissenschaft so was Besonderes. Ist leider Gottes halt viel zu wenig verfolgt worden. Und dieser Nebenströmung irgendwo geblieben, ja, mit den ein paar Anthroposophen halt heute beschäftigen, aber sonst, und da sagt man ja, weiß man nicht, Bildekräfteforschung. Na, Bildekräfteforschung ist Erforschung von Ätherkräften, indem man sie verfolgt bis dorthin, wo sie bis ins Physische hinein ihre Spuren hinterlassen. Wenn man sehen kann, das sind genau die Kräfte, die wirken. Und es ist nicht gegen die Naturgesetze, sondern mit den Naturgesetzen. Nur sind die halt vielleicht auch ein bisschen reicher als die, die man kennt heute. Aber ihr wisst, wie das immer in der Physik oder so war, es immer so, ja, eigentlich sind wir schon fast am Ende. Also die Weltformel steht schon vor der Tür, aber die steht schon erstens, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte vor der Tür. Und immer, wenn man glaubt hat, so, jetzt ist es, dann kommt der große Durchbruch. Das war um 1900 mit der Quantentheorie. Ist alles, was wir als fix geglaubt haben, zwar nicht vollkommen über den Haufen geworfen worden, aber sehr, sehr erweitert worden und sehr relativiert worden halt dann auch durch die Relativitätstheorie vom Einstein. Das war aber nur die Konsequenz vom Alten. Also da ist wieder ein ganz neuer Aufbruch. Also so Ende des 19. Jahrhunderts hat man den Studenten gesagt, na, Physik braucht nicht studieren, die ist praktisch fertig. Na denkste. Und ein nächster Sprung steht uns bevor. Und der wird kommen, der wird mit Sicherheit kommen. Aber wir werden ihn halt erst wissen, wenn er da ist. Das ist irgendein Mensch wird's entdecken und wird den richtigen Punkt haben. Und das sind also ja bei den Forschern auch in der Naturwissenschaft, die wirklich diese genialen Begabungen haben, die haben auch hellsichtige Erlebnisse, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen. Sie erleben halt Bilder oder Traumbilder oder was, in denen sie erleben. Ich meine, der Einstein hat das sehr stark gehabt und hat zugleich also in Musik gedacht. Er hat also zugleich einerseits so eine Art Traumbild, bildhafte Erlebnisse gehabt, als auch Denken in Musik. Er denkt gar nicht in Formeln oder so, sondern in Klängen. Na, Klangäther. Ich meine, er hört einfach die Naturgesetze.
Ja, Musik.
Ja, das ist, Musik ist eine andere Ausdrucksform davon. Mhm. Und da, ja, nur wenn in dem Moment, wo zum Beispiel, und das ist dem Einstein ja durchaus sehr, sehr schwer gefallen, diese Klangerlebnisse, und Bilderlebnisse, die er hatte, jetzt in eine Formel umzusetzen. Er war ja gar nicht der begabteste Mathematiker, das stimmt ja gar nicht. Er hat ja immer Hilfe braucht irgendwo. Und Aber er hat genau gewusst, was es ist, wo er hin muss. Und er gewusst, nein, das ist falsch, das ist ein Unsinn, das ist, in die Richtung muss gehen. Aber er hat nicht, wie so der klassische Verstand des Mensch macht jetzt, aha, wir schließen logisch von A nach B nach C und Dings, nein, er hat eigentlich das Gesamtbild, das ihn leitet. Und das führt ihn durch den Weg. Mit Hilfe, ich meine, seine erste Frau hat ihm viel geholfen dabei, das ist eh bekannt. Und dann, dass er letztlich die Formeln, ich glaube, ein, zwei Tage oder drei Tage früher gehabt hat, ist der David Hilbert, der damals größte Mathematiker, der parallel mit ihm versucht hat, das in eine Formel zu bringen. Und der Einstein war trotzdem drei Tage früher dran, aber nicht, weil er der bessere Mathematiker war, sondern weil er das Bild hatte. Und er hat dann letztlich gewusst, das ist richtig. Weil es nicht nur sozusagen für den Hilbert war es auch ein mathematisches Problem. Aber es ist eben nicht nur, in dem Fall nicht nur ein mathematisches Problem, sondern ja ein naturwissenschaftliches Problem. Die richtige Lösung finden heißt die Lösung finden, die wirklich mit der Natur in Zusammenhang ist. Weil die Mathematik, der Klangäther selber, ist noch viel reicher, der lässt noch viel mehr Möglichkeiten zu, als sich dann wirklich in unserer Natur, wie wir sie haben, verwirklicht. Nicht, weil es sind, aus den möglichen Naturgesetzen haben wir einen bestimmten Ausschnitt, der sich in unserer kosmischen Welt verwirklicht hat. Und es könnten manche Naturgesetze auch ganz anders sein. Im Klangäther ist es drinnen. Nur, es ist eben nur ein Teil, der wirksam wird hier. Das ist immer so. Im Ätherischen ist, ja, im Grunde unendlicher Reichtum, aber verwirklichen tut sich nur ein Teil. Und das betrifft auch die Naturgesetze. Daher sind auch andere Welten denkbar, die andere Naturgesetze haben, die aber trotzdem genauso in sich stimmig sind. Aber wird uns jetzt weit führen, wie überhaupt einmal das überhaupt mit den Naturgesetzen entstanden ist. Es gab es nicht immer, weil es nicht immer den Klangäther gab. So wie es den Lebensäther, den noch höheren, der ist überhaupt erst mit unserer Erdentwicklung entstanden. Vorher gab es ihn nicht. Nirgends. Also die Welt wiederholt auch nicht immer das Gleiche ewig, sondern sie verändert sich, sie entwickelt sich. Und dieses sich entwickeln ist aber zugleich ein immer mehr Verwirklichen der unendlichen Möglichkeiten, die im Geistigen drinnen sind. Aber man muss es sozusagen herunterbringen, da muss es auch eine Schöpfung geben. Also selbst der liebe Gott, wenn man es jetzt so banal sagt, hätte diese Fähigkeiten oder hat sie erst dann verwirklicht, wenn er die Schöpfung hervorbringt. Und sonst ist das sozusagen eine Theorie, das zählt nicht. Das er könnte, ist noch nicht, wie er hat getan. Und da ist dadurch ist eine Veränderung drinnen. Trotzdem, dass er von Anfang an über unendlich viele Möglichkeiten verfügt. Und das ist am Anfang so wie am Ende. Aber es macht einen Unterschied, was jetzt daraus verwirklicht wird. So ist es auch bei uns Menschen. Wir haben in unserem Ich genau dieselbe Schöpferkraft. Gleiche Vollmacht des Ich, die ich von meinem Vater empfangen habe. Mein Lieblingszitat. Aber jeder Mensch verwirklicht anderes. Dadurch ist jedes Ich vom anderen verschieden, obwohl jedes über die gleichen unendlich vielen Möglichkeiten verfügt. Weil beim Unendlich, es gibt nur unendlich. Jeder verfügt über unendlich viele Möglichkeiten. Aber jeder verwirklicht andere. Und das sind erst so richtig seine. Das sind seine Taten geworden.
Dieses werde, was du bist.
Ja, werde, was du bist. Das ist es. Ja, nehmen wir das werde, was du bist als Schlusswort. Wir sind schon 10 Minuten drüber. Ich glaube, dieses Thema ist noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch eine ganze Menge mehr vorgehabt dazu, aber es ist sehr dicht. Lass mal's gut sein für heute. Danke.
Ich hätte auch gern gewusst.
Bitte.
Du hast immer wieder gesagt, das Astrale zerstört den Äther.
Ja.
Aber in der Nacht nicht, ne?
In der Nacht nicht, nein, das, ja. In der Nacht nicht, ist richtig. Also dort, wo wir bewusst sind. Eben in der Nacht sind die Aufbaukräfte da wirkt er aufbauend, aber eben darum sind wir nicht bewusst, weil gerade im Tiefschlaf ist am stärksten die Regeneration dann. Und da, bitte, werden wir noch genauer besprechen. Ist noch eine ganze Menge zu sagen dazu.
Haben wir noch viel vor.
Haben wir noch einiges vor.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Herzlichen Dank.
Danke. Danke, meine Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Baba. Baba. Bis zum nächsten Mal. Danke. Baba.